Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Well done, Baku. Das haben wir die letzten Jahre immer wieder gesagt, wenn die Formel 1 in Aserbaidschan unterwegs war. Heute ist well done eher die Machart des Steaks. Es war nämlich sehr zäh an diesem Wochenende, muss man ehrlicherweise sagen. Und das trotz neuem Wochenendformat. Das Rennen am Sonntag war schon harte Kost, aber es gibt trotzdem genug Themen, über die wir heute reden können hier bei uns im Podcast. Das mache ich, Kevin Scheuren, mit meiner Co-Moderatorin Sophie Affeld. Hallo Sophie.
Sehr schöne Einleitung. Hallo Kevin.
Ja, wenn es um Essen geht, bin ich ganz vorne mit dabei. Und der Mann jetzt, der als Nächsten hier in den Podcast kommt, auch Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von formel1.de, de.motorsport.com und motorsporttotal.com. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
War fies, oder?
Total fies. Ja, alles fies. Alles hier fies. Erstmal von Essen zu reden und dann... Zur Erklärung für die, die das Video sehen. Ich bin deswegen nicht zu sehen heute, weil ich habe gerade ungefähr 10 Kilometer große Augen. Ich glaube, der Frühling mit seinen Pollen macht mir ein bisschen zu schaffen. Aber Podcast ist ja in erster Linie zum Hören.
Ja, deswegen. Im Video ist heute ein Platzhalter drin. Ja. Aus dem letzten Jahr in Ungarn. Müssen wir in Imola neue Fotos machen mit Christian. ja, Aserbaidschan. Neues Rennwochenende für uns alle. Der F1 Sprint zum ersten Mal mit dem Sprint Shootout. Letzte Woche, als wir den Podcast gemacht haben, wussten wir noch gar nicht, wie das alles laufen wird. Dann wurde es klar, ein paar Tage später gab es die Bekanntgabe, dass wir am Freitag Qualifikation haben und freies Training, also Qualifikation für das Rennen am Sonntag. Am Samstag dann ein reiner Sprinttag, der Sprint-Shootout, verkürzte Q1, Q2, Q3 Varianten und dann den Sprint und dann am Sonntag das Hauptrennen. Sophie, wie hat es dir denn so gefallen?
Ja. Also erstmal kam, glaube ich, relativ viel zusammen an diesem Wochenende. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Also Baku generell eigentlich immer eine Strecke normalerweise, wo relativ viel Drama herrscht. Dann hatten wir eben diese 3-4 Wochen Pause, wo vielleicht auch jeder sich erstmal wieder ein bisschen eingrooven muss und dann eben dieses neue Format. Ich war ja letzte Woche der Meinung eigentlich oder war mir relativ sicher, dass das eine Steigerung für mich sein wird zum alten Format. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir nicht mehr so sicher bin. Mit der ganz finalen Entscheidung würde ich vielleicht nochmal abwarten, bis das nochmal auf einer anderen Strecke stattgefunden hat, das Ganze vielleicht, weil auf Baku, das hat Fernando Alonso ja auch gesagt, war vielleicht jetzt nicht so ganz die perfekte Strecke dafür im Nachhinein, weil halt auch irgendwie Freitag dieser Fluss nicht so ganz reingekommen ist, finde ich. Da kann man jetzt aber auch nicht nur dem Format die Schuld für geben, da haben die Fahrer vielleicht auch ein bisschen Anteil dran gehabt, zumindest diejenigen, die Fehler gemacht haben. Das größte Problem an diesem Format für mich war, weshalb ich auch nicht so überzeugt bin jetzt letztendlich, ist, dass sich für mich schon bewahrheitet hat, dass einfach so ein bisschen die Spannung am Sonntag fehlt vorm Rennen. Das war ja so die Sorge, die ich auch letzte Woche geäußert habe, dass man quasi eigentlich vorher schon weiß, wie das Kräfteverhältnis aussieht. Und ich fand, das war jetzt auch sehr so. Also es war sehr wenig Ungewissheit vor dem Rennen. Und ich finde auch, dass der Sonntag schon ein Stück weit auch entwertet worden ist, weil dieser Sprint Samstag eben so groß auch aufgeblasen wurde und da eben so ein bisschen dieser typische Aufbau vom Rennwochenende gefehlt hat, wo die Spannung eben nach und nach irgendwie sich steigert. Das fand ich so ein bisschen schade. Und was ich auch schwierig fand, war die Park-Fermé-Regelung am Sprintwochenende generell. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu ändern, aber jetzt war es eben so, dass wir am Freitag in der Qualifikation schon gesehen haben, welche Teams dann mit dem Setup vielleicht eher ins Klo gegriffen haben und die konnten sich dann aber das ganze Wochenende irgendwie nicht mehr so richtig daraus befreien. Und also es sei denn, man ist jetzt halt aus der Boxengasse gestartet, wie dann eben Nico Hülkenberg. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das irgendwie leicht ändern könnte, das ein bisschen aufzulockern. Vielleicht kann man auch sagen, okay, wenn ihr irgendwie Änderungen vornehmt im Parc Fermé, dann müsst ihr wenigstens nur am Sonntag aus der Boxengasse starten und nicht auch am Samstag, dass man wenigstens am Samstag vielleicht noch die Chance hat, irgendwie ein bisschen was zu ändern und da noch mal ein paar Plätze gut zu machen oder so. Aber so fand ich es ein bisschen schleppend. Und der Sprint an sich war jetzt halt auch eben nicht so der Hammer. Ich weiß jetzt nicht, ob da so das Ziel erreicht worden ist, dass man, ja, dass die Fahrer da auch mehr riskieren, dadurch, dass das Rennen jetzt unabhängig, also das Sprintrennen jetzt unabhängig von Hauptrennen am Sonntag ist. Ich weiß nicht, ob wir dieses Duell von Max Verstappen und George Russell sonst gesehen hätten. Das war jetzt eigentlich das Einzige, was ja einigermaßen spannend war. Aber das ist sicherlich auch so ein bisschen ein generelles Problem am Sprint an sich, weil man ja auch gesehen hat, dass man wirklich unglaublich schwer überholen konnte. Und deswegen, ja, war ich irgendwie nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen, weil wir eben auch dieselben Teams wieder vorne gesehen haben. Und deshalb fand ich es jetzt eher weniger spektakulär. Kann man jetzt auch sagen, gut, dann müssten die hinteren Teams halt einen besseren Job machen. Aber so hat es mir jetzt dann doch nicht so viel gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vor dem Rennwochenende am Donnerstag haben die Fahrer in den Pressekonferenzen gesagt, oh, ist doch eigentlich ganz geil. Jede Session ist jetzt was wert. Sophie, war es etwas zu viel? Also hattest du das Gefühl, schon so eine leichte Übersättigung bei dir zu spüren? Weil vielleicht dann eben doch jede Session, es ging um was, aber dadurch hatte ich zumindest den Eindruck, sind auch viele der Sessions miteinander irgendwo verschwommen im Kopf.
Ja, total. Ich habe dir das in der Tat auch in der Sprachnachricht erzählt, als ich auf dem Weg zum Sky zur Arbeit war. Ich weiß nicht, ob du dir das schon angehört hast. Aber sonst erkläre ich es jetzt natürlich auch nochmal für alle. Da meinte ich auch schon, ich fand es unglaublich verwirrend irgendwie für mich. Das ging dir vielleicht dann auch so, ja, oder euch. Dass man diese ganzen Sessions hatte und irgendwie am Sonntag gar nicht mehr wusste, okay, was ist jetzt eigentlich im Sprint-Shootout passiert, was ist im Qualifying am Freitag passiert, wie ist überhaupt die Startaufstellung nochmal, das, ja, fand ich ein bisschen verwirrend und gut, kann man sich vielleicht auch dran gewöhnen, wenn man das dann mehr im Kopf hat, dass am Freitag dann Qualifying für den Sonntag ist und ja, ist jetzt sicherlich nicht der schlimmste Aspekt an dieser ganzen Sache, aber ich habe auch durchaus ja auch ein bisschen in unseren Gruppen wieder mitgelesen, bei Telegram etc. und ich fand schon, dass da auch einige geäußert haben, gerade auch mit Familie, also wenn sie Familie haben, dass sie dann doch eben auch Zeit beispielsweise mit der Familie verbringen wollen und dann natürlich lieber ein freies Training ausfallen lassen, als irgendwie eine Session, bei der es um Punkte geht. Klar ist natürlich letztendlich irgendwie das Problem von einem selber, kann man natürlich sagen, aber ja, ich finde schon, dass das ein bisschen übersättigend ist, vor allem, wenn wir es dann eben nicht nur 6-mal im Jahr haben, sondern nachher auch, was weiß ich, 12 oder 15 Mal oder wie oft auch immer.
Ja, Christian, ist das ein valider Kritikpunkt zu sagen, okay, wenn du jetzt eine Familie hast, dann musst du halt dein ganzes Wochenende auf Formel 1 ausrichten, weil im Zweifel kann man halt so eine freie Trainingssession durchaus mal auslassen. Dann sind halt die Fixpunkte vielleicht in der Familie Samstagnachmittag die Qualifikation und Sonntagnachmittag das Rennen. Und dann kann man so alle so ein bisschen drumherum planen, wenn man dann doch großer Fan ist. Aber dadurch, dass es jetzt in jeder Session um was ging, musste man ja fast jede Session gucken. Freitagnachmittag, Samstagmorgen, Samstagnachmittag, Sonntag. Kannst du da die Kritik der Fans oder, sag ich mal, die Sorge der Fans verstehen? Ja, wie soll ich denn mein Familienleben mit der Formel 1 da in Einklang bekommen?
Ich möchte mich auch einmal fühlen wie Kimi Räikkönen in einer Pressekonferenz und sage, same. Nein, ihr habt echt alle wichtigen Punkte schon angesprochen, finde ich. Gerade das, was du jetzt nochmal, also bei Sophies erster Antwort, dachte ich, das muss ich jetzt noch sagen. Dass es einfach tatsächlich so im Kopf zu diesen Verwechslungen führt. Kevin, du hast ja auch mitbekommen, bei uns in der Redaktion, ja, ging es auch so, wann war jetzt eigentlich der Crash von Gasly? War das Freitag oder war das Shootout-Qualifying? Also man bringt wirklich vieles durcheinander. Und ich glaube, das, was ihr sagt, hat schon einen sehr wahren Kern. Ich versuche es mal mit einer Analogie. Ja, man schaut auf Netflix oder die ganz Alten noch irgendwo im Fernsehen wahnsinnig gern Serien. Aber wenn man da mal 1-2 Folgen verpasst, ist man irgendwie draus. Und ich glaube, dass die Formel 1 ein bisschen aufpassen muss, nicht in diese Falle zu tappen mit dieser Übersättigung. Weil wenn du zu viele Rennen hast und jetzt auch an den Rennwochenenden noch die irgendwie wichtig sind, also sprich 2 Rennen pro Wochenende, 2 Qualifyings pro Wochenende, dann wird die Quote von verpassten Events zwangsläufig immer größer bei einzelnen Personen. Eben weil du halt auch noch Familie und man mag es sich ja in diesen Kreisen und wahrscheinlich auch bei einigen unserer Hörer nicht vorstellen, aber es soll Menschen geben, die haben noch ein anderes Leben als die Formel 1. Die schauen das zwar ganz gern, aber die würden auch gern was anderes unternehmen. Und das, was ja bei Weitem die größte Zuschauergruppe ist, da läuft man vielleicht ein bisschen Gefahr, dass man die tatsächlich überfrachtet. Und wenn du dann mal ein, zwei, drei Rennen nicht gesehen hast, kann ich mir schon vorstellen, dass du irgendwie sagst, so, ich habe da jetzt irgendwie ein bisschen Anschluss verloren und dann driftest du auch ganz schnell weg. Also das muss man sich schon genau anschauen, meiner Meinung nach. Ich persönlich habe mich ja immer schon dahingehend geoutet, dass ich zwar verstehe, wie das gerade für den Fan an der Rennstrecke, der einmal im Jahr ja in der Regel nur an die Rennstrecke geht oder vielleicht auch zweimal oder vielleicht sogar noch seltener, nicht mal jedes Jahr hingeht, für den ist natürlich toll, ja, wenn die drei Tage, für die du richtig viel Geld gespart hast und auf den Tisch gelegt hast, wenn du vollgepacktes Programm siehst, also den Punkt verstehe ich zu 100%. Aber der weitaus größere Teil des Publikums ist das TV-Publikum. Und da wiederum der absolut größte Teil ist der, der halt nicht 9 Stunden pro Wochenende Formel 1 konsumieren kann. Also ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Also die Bedenken teile ich zu 100%.
Ja, unser Kollege Ruben Zimmermann hat ja als zum ersten Mal so diese Idee des Sprint-Shootouts, also der verkürzten Q1, Q2, Q3-Qualifikation genannt worden sind, schon sehr kritisch reagiert bei uns im Redaktionschat, Christian. Und jetzt haben wir das mal das erste Wochenende erlebt. Also die Sessions Freitagnachmittag und Samstagmorgen sind quasi die gleichen gewesen, nur Samstagmorgen halt mit weniger Zeit. Wie hast du das jetzt für dich so wahrgenommen? Ist das eine gute Idee, das so zu machen, oder war das vielleicht auch schon sowas, wo man halt denkt, ja, warum soll ich denn jetzt, was ich am Freitagnachmittag gesehen habe, Samstagmorgen nochmal in kürzerer Version gucken? Plus dann noch diese komische Reifenregelung, die sie da gemacht haben, die wahrscheinlich auch nur 3/4 der Leute verstanden haben.
Ja gut, die Reifenregel, das ist, glaube ich, schnell gelöst. Auch der Parc Fermé ist wahrscheinlich schnell gelöst, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Da würde ich mal sagen, das sind Details. Ich glaube, es geht tatsächlich ums große Ganze dabei. Das ist einfach, es wird einfach zu viel. Alles andere, glaube ich, kann man schon hinkriegen. Ja, Reifen, mein Gott, dann bringst du halt mehr Reifen hin. Ja, oder sagst, du darfst auch gebrauchte Reifen fahren zum Beispiel. Das ist, glaube ich, das geringste Thema. Das hast mit einem Satz im Reglement geregelt. Oder Parc Fermé, kannst du ja auch sagen, irgendwie Samstag zum Beispiel ist ein eigener Parc Fermé nach dem Qualifying oder so. Du darfst dann wieder zurückbauen auf Freitag. Ich meine, es ist alles kompliziert, aber ich glaube halt, weißt du, wir haben dann so viele Events, jetzt haben wir dann 23, nächstes Jahr 24 Rennen wahrscheinlich und an mindestens 6 davon, wahrscheinlich eher noch mehr, wird es dann auch Sprints geben mit jeweils 2 Rennen und 2 Qualifyings, und dieses zu viel ist halt einfach echt problematisch, glaube ich. Ich meine, jedes Kind hier in der Gegend, wo ich herkomme, isst gern Schnitzel, ja, so, aber du willst halt Schnitzel auch nicht jeden Tag, weil dann kotzt dich irgendwann an. Das heißt, sich auf das Schnitzel auch noch freuen, ist, glaube ich, was, wo man Gefahr läuft, dass man das so ein bisschen abschafft gerade. Und klar, es geht letztendlich ums Geld. Du kannst die Kuh viel besser melken, wenn du mehr Events hast. Du bietest den TV-Sendern mehr, kannst von denen mehr Geld verlangen wahrscheinlich. Du hast deine Sponsoren öfter im Fernsehen. Du präsentierst die öfter im breiteren Publikum. Das heißt, die zahlen mehr dafür, dass sie ihre Banden da anpinseln dürfen, mit welchen Logos auch immer. Die Promoter kannst du besser ausmelken, weil den Zuschauern vor Ort mehr geboten wird und die wahrscheinlich bereit sind, mehr zu zahlen für so ein 3-Tages-Ticket, wo von Anfang bis Ende Action ist. Das bringt schon mehr Geld, aber die Gefahr ist halt irgendwo, dass du das Publikum einfach so ein bisschen übersättigst und dass ein Formel-1-Grand Prix nicht mehr was Besonderes ist. Erinnern wir uns zurück an die allerersten Sprints, da war es ja so, dass Jean Todt, der damals noch Vierer-Präsident war, wir haben es ja ein bisschen lächerlich gefunden, ja, aber er hat sich hat ganz großen Wert drauf gelegt von der Vierer-Seite, dass es eben nicht Rennen heißt und dass diese Entwertung des Grand Prix am Sonntag einfach nicht eintritt. Und ich fürchte, die ist ein bisschen eingetreten. Sophie hat es auch schon mal gesagt, dass sie das Gefühl hatte, so, ich weiß jetzt eh schon, was da passieren wird. Da muss man allerdings auch dazu sagen, da war jetzt Baku auch, glaube ich, ein spezielles Wochenende. Da würde ich noch nicht mal unbedingt dem Format die Schuld geben dran. Ja, weil es kann auch sein, wenn am Sonntag nicht das exakt gleiche Wetter ist wie am Samstag, dass dann das Sonntag dann ganz anders ausgeht. Und das heißt, du brauchst noch nicht mal Regen dafür, da reichen schon ein paar Grad Unterschied, damit die Reifen einfach ein bisschen anders strapaziert werden. Also, ja, ich weiß nicht, mir wird es zu viel. Es ist eine subjektive Meinung, aber mir wird es zu viel.
Sophie, ich habe vor der Saison gedacht, so als bekannt wurde, Aserbaidschan, Sprint, das könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Die Meinung würde ich jetzt mittlerweile zurücknehmen. Also ich finde tatsächlich, dass Baku nicht funktioniert hat für den Sprint, weil ich glaube, wenn man im Sprint Risiko gehen will, ist ein Stadtkurs schwierig. Wir belächeln natürlich die Strecken mit den langen und großen Auslaufzonen. Aber in der Tat glaube ich, dass zum Beispiel ja ein Spielberg, was wir haben, aber auch Katar, wo wir das Sprintrennen dieses Jahr sehen werden, ja sogar vielleicht Spa-Francorchamps, dann doch eher geeignet ist, einen Sprint zu haben, weil das Risiko anzuschlagen und einen schweren Schaden zu haben und dann eben ja nicht antreten zu können. Logan Sargeant hat es ja leider erlebt am Samstagmorgen im Sprint-Shootout und konnte dann den Sprint nicht antreten. Und ich meine, das Risiko ist halt immer da, dass du am nächsten Tag dann auch nicht mitfahren kannst. Also ich würde tatsächlich sagen, Aserbaidschan ist als Sprintort durchgefallen. Wie siehst du es?
Ja, sehr ähnlich. Also ehrlicherweise habe ich es von Anfang an so ein bisschen ja, kritisch gesehen. Ja. Weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen hart.
Du hast auch vorher, wir haben ja vorher drüber gesprochen, ne? Da haben wir schon mal drüber geredet, dass es halt chaotisch werden könnte.
Ja, ich glaube am Donnerstag oder so haben wir drüber gesprochen. Ja. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass es chaotisch werden könnte. Letztendlich war es ja eigentlich nur Freitag chaotisch, das ging ja eigentlich sonst, also Sonntag war jetzt eigentlich gar nichts los, so ungefähr. Von daher, ja, aber an sich hast du, glaube ich, schon recht, dass man da relativ vorsichtig war, eben auch am Samstag. Klar, es muss schon wirklich ein großer Crash sein, damit es dann auch so weit Auswirkungen auf Sonntag hat, dass du da wirklich auch einen Schaden davon trägst. Aber wir haben ja auch immer noch das Budget Cap und die Gedanken daran im Hinterkopf. Klar, man kriegt jetzt auch für jeden Sprint dann wieder ein bisschen was draufgerechnet da, aber trotzdem bleibt das irgendwie als Faktor, finde ich, bestehen. Und generell ist es ja auch so, dass auch Strafen beispielsweise, wenn du die im Sprint nicht mehr absetzen kannst, dann werden die ja auch aufs Rennen quasi gerechnet oder kriegst du die ja auch fürs Hauptrennen am Sonntag. Von daher, wenn es da richtig blöd läuft, ist es halt doch gar nicht so unabhängig voneinander beides, wie man das jetzt eigentlich quasi gedacht hätte oder wie es jetzt der Plan war. Von daher, ja, bin ich gespannt. Deshalb meinte ich auch am Anfang, muss man mal abwarten, wie das auf den nächsten Strecken so wird. Vielleicht wird es dann auch echt ein bisschen actionreicher, aber jetzt so ja, eher mau. Wobei man noch sagen muss, generell war das Rennen ja nicht so spannend. Das ist wie Saudi-Arabien gewesen dieses Jahr, wo wir ja auch gesagt haben, ich gibt's da immer Action. Und jetzt war es halt in Baku irgendwie genauso, dass es da wie in Saudi-Arabien auch gefühlt gar keine Action gab am Sonntag. Weil eben, also Baku kann durchaus spannend sein, aber eigentlich immer, wenn spannend war, war da halt auch irgendwie dann ein Crash, ein Safety Car oder eine rote Flagge beteiligt. Und wenn wir das jetzt eben nicht hatten, außer dieses kurze Safety Car durch Nyck de Vries, dann war es halt ziemlich öde.
Das können wir so zusammenfassen und auch so stehen lassen in dem Moment, denn das war's nun mal. Wir werden aber nach einer kurzen Pause über das Sportliche sprechen, was dann doch auch zustande gekommen ist, nämlich Sergio Perez, der seinen 6. Formel-1-Triumph feiern konnte und ja, ein WM-Kandidat, Fernando Alonso, Fragezeichen. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Aserbaidschan liegt hinter uns. Baku hat die Formel 1 zu Gast gehabt und Sergio Perez bleibt der König von Baku. Der König von Aserbaidschan sicher nicht, das ist ja ein anderer, aber generell jemand, der gerne dort fährt und der sich wohlfühlt. Ähnlich wie Charles Leclerc. Charles Leclerc, der 2 Pole Positions einfahren konnte am Freitag und am Samstag im Sprint Shootout, aber beide Pole Positions nicht in Siege ummünzen konnte. Das war beide Male Sergio Perez. Der Mexikaner setzt also ein Ausrufezeichen im teaminternen Duell gegen Max Verstappen, Christian. Wie viel Strohfeuer ist das denn wohl? Oder entwickelt sich da ein substanzieller Zweikampf um den WM-Titel innerhalb des Red Bull-Teams?
Also den würde ich mir wünschen und aktuell sind es ja echt nur ein paar Punkte, die beiden trennen. Perez war in Baku wirklich herausragend, ist allerdings auch eine seiner Leibstrecken, das muss man dazu sagen. Ich fürchte, dass er Verstappen auf lange Sicht in dieser Saison nicht ganz die Stirn bieten kann. Ich glaube einfach, dass sich Verstappens herausragende Qualität dann auf Dauer schon durchsetzen wird. Ich lasse mich gern überraschen, ja, dass Perez an einzelnen Tagen Verstappen durchaus herausfordern kann. Das hat er schon ein paar Mal bewiesen, jetzt eben auch wieder mit diesem wirklich triumphalen Wochenende. Er ist übrigens auch, glaube ich, habe ich irgendwo aufgeschnappt, der Erste, der in Baku zum zweiten Mal gewonnen hat.
Richtig.
Oder eigentlich zum zweieinhalbten Mal sogar.
Ja.
Also das spricht für ihn. Auf der anderen Seite, wenn wir uns zurückerinnern, war es vergangenes Jahr ganz ähnlich. Ja, auch da ist Perez, wir erinnern uns an den Sieg in Monaco, es wurde sein Vertrag verlängert, er war sozusagen on top of the world, fuhr um die Weltmeisterschaft mit und dann ging es irgendwann bergab. Warum? Zum damaligen Zeitpunkt waren die Autos durch das neue Reglement noch relativ übergewichtig. Der Red Bull hat ziemlich stark untersteuert und damit kam Perez einfach besser zurecht als Verstappen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn dieses Auto feingetuned wird, ja, wenn Verstappen auch so ein bisschen mehr seine Handschrift, was Setup, was Weiterentwicklung betrifft, da einbringen kann, dann glaube ich schon, dass Verstappen letztendlich den längeren Atem haben wird. Und dafür spricht, glaube ich, auch ein bisschen die Reaktion nach dem Rennen, denn die beiden waren ja sehr freundlich. Verstappen eigentlich ein tierisch schlechter Verlierer, war gestern oder am Sonntag in Baku ein sehr, sehr guter Verlierer. Und ich glaube, das ist auch deswegen so, weil er tief in seinem Inneren spürt, okay, es sieht danach aus, dass Checo mein einziger Gegner ist um diese WM und von dem weiß ich, dass ich ihn schlagen kann. Daher glaube ich, ist Verstappen aktuell so tiefenentspannt. Also ich traue es Perez ehrlich gesagt nicht zu. Was ich ihm schon zutraue, ist, dass er es ein bisschen länger spannend gestalten kann, als ihm das vergangenes Jahr gelungen ist.
Sophie, könnte ihm da eventuell auch der RB19 so ein bisschen helfen? Also man hat schon das Gefühl, dass grundsätzlich beiden der Wagen ganz gut gefällt, dass er beiden auch ganz gut liegt. Aber ich habe dieses Jahr zumindest zum Saisonstart das Gefühl, aber das ist ja ein bisschen das, was Christian auch gerade sagt, das hatten wir letztes Jahr ja auch. Da war Perez in dem RB18 sehr, sehr gut unterwegs. Irgendwann kam dann der leichte Wechsel im Konzept und dann, zack, hat es Max Verstappen eher geholfen. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, ja, die Balance des RB19 passt zu Sergio Perez. Also kann das durchaus so sein, dass vielleicht das Auto in diesem Jahr einfach ein bisschen ausgeglichener für beide ist, zumindest zum aktuellen Stand?
Ja, das ist eigentlich seit Saisonbeginn schon so ein bisschen gewesen. Ich erinnere mich noch an die Testfahrten, wo es ja auch, ich glaube, Dr. Helmut Marko hat das da ja auch gesagt oder Perez vielleicht auch selber, dass das jetzt so ist in diesem Jahr, dass das Auto so abgestimmt ist, dass es auf beide eigentlich relativ gut passt und dass Perez sich da eben auch aktuell sehr, sehr wohl fühlt. Ob das jetzt so bleibt, ist halt die große Frage. Ich meine, aktuell hat Red Bull ja keinen Grund irgendwie, das ganz konkret in Richtung Max Verstappen zu entwickeln, weil letztendlich ist man ja gerade in der Luxussituation, dass man beide frei fahren lassen kann, solange sie sich nicht in die Karre fahren und einfach gucken können, was bei rauskommt. Denke ich mal auch mit dem Hintergedanken, dass sie wie Christian auch davon ausgehen, dass Max Verstappen das schon nachher selbst irgendwie auf der Strecke regelt. Aber ja, solange kann man ja auch das Beste geben, damit beide sich eben im Auto wohlfühlen, auch Sergio Perez happy bleibt und das Team-Game, sage ich mal, auch schön weiterspielt. Und ja, gerade jetzt an diesem Wochenende kam ihm eben das Setup gefühlt auch sehr entgegen. Max Verstappen hat ja so ein bisschen sich beschwert, dass er auch mit der Balance jetzt nicht so happy war im Rennen. Da schien Sergio Perez ein bisschen besser mit klargekommen zu sein, auch im Sprint ein bisschen besseres Reifenmanagement hinbekommen, was ja auch seine Stärke ist. Jetzt bei den Rennen zuvor, muss man sagen, war er halt schon ein Stück immer noch hinter Max Verstappen. Halt nicht riesig weit weg, auch im Qualifying ist er ein bisschen näher dran jetzt in diesem Jahr, finde ich, als die letzten Jahre. Aber im Normalfall ist er eben auf diesen normaleren Kursen ja eben nicht so konkurrenzfähig wie jetzt in diesem Jahr, also in Baku, sorry. Deshalb bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht, auch in Miami, aber er muss jetzt eben den Beweis noch erbringen, dass er eben auf anderen Strecken auch mithalten kann, wie Christian das auch schon gesagt hat. Aber ja, aktuell scheint er sich in diesem Auto generell auf jeden Fall sehr wohl zu fühlen.
Weiter wohlfühlen tut sich auch Adrian Newey, Christian. 64 Jahre, aber noch lange nicht satt. Er möchte noch mehr Titel gewinnen. Das ist heute so ein bisschen das Motto dieser Ausgabe, ne? Essen. Fällt mir gerade auf. Aber wir lassen es jetzt einfach mal dabei.
Ich habe eh Hunger, also.
Dann passt es ja. Der Mann hat Bock, verlängert um mehrere Jahre bei Red Bull Racing. Ist natürlich auch direkt mal ein Fingerzeig für die Konkurrenz, weil da er bei Aston Martin ordentlich aufgeladen wird, dass er da bloß nicht auf die Idee kommt, nochmal was Neues zu machen. Überrascht dich diese langjährige Verlängerung oder war das nur folgerichtig?
Also wenn mir nichts entgangen ist, wissen wir ja nicht, wie lange sie es jetzt genau gemacht haben. Oder habe ich was verpasst?
Mehrere Jahre.
Mehrjährig,
ja. Okay, ja, gut, das habe ich mitbekommen. Aber das steht jetzt nicht drin bis 28.
Nein.
Oder so. Was ich mir im Übrigen gut vorstellen kann, ja, dass man sagt, so bis 28, das Erfolgsteam, Verstappen hat auch bis dahin Vertrag, macht man das. Also Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass man sagt, man schaut einfach, dass man Adrian Newey nicht an die Konkurrenz verliert. Ferrari hat ja gerade Laurent Mekis verloren. Auch da gibt es erste Medienberichte von unseren Kollegen im Motorsport Network aus Italien, dass im Tausch für Mekis sozusagen ein Aerodynamik-Spezialist zu Ferrari wechselt von Red Bull Racing. Das ist nicht verifiziert, das ist aktuell Spekulation, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auf irgend sowas hinausläuft, vielleicht damit Mekis auch ein bisschen früher seinen Job antreten kann oder was auch immer da der Hintergrund sein mag. Und ich glaube, man hat einfach so ein bisschen Angst gehabt, dass man Adrian Newey, der ja zweifellos ein großes Pfund ist, nicht nur wegen seiner Fähigkeiten, sondern auch, weil er einfach aus den letzten, das sind ja inzwischen fast 20 Jahre eigentlich, der hat auch Unmengen an Wissen über Red Bull Racing und wie man Powertrains aufgebaut hat und so. Ja, es wäre ein mittleres Erdbeben, ihnen die Konkurrenz zu verlieren. Und wir sind in einem Zeitalter in der Formel 1, wo die Teams durch das Budget Cap wahnsinnig viel Geld für Personal ausgeben können. Ja, also nicht für alle, weil die meisten sind ja im Cap drin, aber die drei bestbezahlten Mitarbeiter, meistens ist einer davon der Teamchef, aber auch der technische Direktor, denen kannst du natürlich Gagen zahlen, die völlig astronomisch sind und die vor ein paar Jahren noch nicht denkbar gewesen wären. Und wenn jetzt ein Ferrari zum Beispiel auf die Idee kommt und sagt, wir glauben, wir kriegen das irgendwie so nicht hin, warum fragen wir nicht nochmal Adrian Newey? Den haben wir doch vor ein paar Jahren schon mal in Verhandlungen gehabt, damals gemeinsam mit Christian Horner. Wenn das Geld stimmt, vielleicht überlegt sich der das. Und ich glaube, Red Bull wollte einfach da mal einen Pflock reinschlagen und sagen, Newey hier nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine relativ teure Angelegenheit war.
Das glaube ich allerdings auch. Also da zeigt man, die Zukunft liegt eben mit Adrian Newey, bei Adrian Newey. Gemeinsam mit Christian Horner und Max Verstappen wird er auch weiter in Zukunft am Helm sozusagen von Red Bull Racing sitzen. Christian, Dr. Helmut Marko. Er auch? Oder glaubst du, da könnte es eine Veränderung geben? Es ist ja auch jemand, nachdem wir mitbekommen haben, dass Franz Tost AlphaTauri verlassen wird zum Ende der Saison. Wir wissen noch nicht, ob er als Berater dabei sein wird oder nicht. In der Pressemitteilung steht ja, er selber hat in der Medienrunde gesagt, das weiß er noch nicht, ob das so ist. Aber schätzt du es jetzt auch so ein, jetzt ist Dietrich Mateschitz leider vergangenes Jahr verstorben, jetzt geht Franz Tost weg, dass Dr. Helmut Marko vielleicht der Nächste ist?
Also Franz Tost hat dazu gesagt, Helmut Marko habe so in den Raum gestellt, der will das die nächsten 80 Jahre auch noch machen. wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, Kevin, dass man beim Beobachten von außen, und ich glaube, der Schein hat nicht getrügt, so ein bisschen das Gefühl hatte, mit dem Verlust von Didi Mateschitz und dem neuen CEO Oliver Minzlaff gibt es schönere Konstellationen, die sich Helmut Marko vorstellen kann. Das Geld deswegen macht er das ganz sicher nicht. Ja, er ist ein wahnsinnig wohlhabender Mann. Und vielleicht haut der den Hut drauf. Oder vielleicht denkt sich auch Minzlaff, ich brauche den Dr. Marko gar nicht mehr, das kann der Horner allein auch machen. Ja. Allerdings war jetzt, Dr. Marko wurde ja am Samstag, glaube ich, 80 Jahre alt. Und es gab ein sehr, sehr interessantes Interview vor dem Rennen am Sonntag mit Helmut Marko im ORF, wo er gesagt hat, eher beiläufig, dass das Verhältnis zu Minzlaff mit jedem Treffen, das es gibt, besser wird und die Gespräche vernünftiger, glaube ich, man nagle mich nicht fest, aber ich glaube, vernünftiger war das Wort, das er verwendet hat. Also ich habe so das Gefühl, da wendet sich so ein bisschen das Blatt und vielleicht kriegen die das doch hin, auch zusammen irgendwie zu funktionieren, dass Minzlaff merkt, okay, Marko kann doch einen Beitrag bringen und Marko, auch wenn sich die Reporting-Line, da hat er Denglisch verwendet, was für ihn sonst eher unüblich ist, wenn sich die Reporting-Line verändert hat, also die Befehlskette sozusagen, dass er sich jetzt trotzdem ein bisschen arrangiert hat mit diesen neuen Umständen. Das Gefühl habe ich schon. Von daher glaube ich nicht, dass akut ist, dass Helmut Marko bei Red Bull sagt so, ich mache das nicht mehr. Aber ich meine, er ist 80. Ja, irgendwann wird es vielleicht so sein, er ist ja wahnsinnig fit immer noch für sein Alter, ja. Aber irgendwann wird es vielleicht so sein, dass er auch selbst das Gefühl kriegt, vielleicht kann ich hier keinen Beitrag mehr leisten. Ich sag mal so, 20 Jahre würde da nicht mehr sein. Ja? Und das meine ich mit allergrößtem Respekt. Übrigens für alle, die Zugriff auf den ORF haben, auf die TVT, schaut euch die Vorberichterstattung am Sonntag an, da ist ein wirklich wunderbarer Beitrag zu Helmut Marko gelaufen, auch was er sonst so gemacht hat in seinem Leben, das wissen ja viele, vor allem der jüngeren Zuschauer gar nicht, sehr, sehr schöner Beitrag und er hat dann auch gesagt, dass ihm der Tod von Didi Matešić erst nach Ende der vergangenen Saison so richtig bewusst wurde, als mal der Stress so ein bisschen abgefallen ist. Was für ein Freund und was für einen wichtigen Weggefährten und verlässlichen Partner er da verloren hat. Also sehr spannende Vorberichterstattung bei ÖF. Und wie gesagt, aktuell mein Gefühl so ein bisschen, ich habe aber noch nicht selbst mit ihm drüber gesprochen, aber dass sich dieses Verhältnis mit Minzlaff, in das ja auch sehr, sehr viel reininterpretiert wurde, dass sich das so ein bisschen zum Besseren wendet gerade.
Also auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Lieber Herr Doktor, ja, wir haben uns ja in Ungarn auch mal persönlich kennengelernt und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Begegnung. Und wie Christian schon gesagt hat, wenn ihr Zugang habt über die auf die TV-Thek, gibt ja VPN zum Beispiel, ja, da kann man das machen, dann schaut doch da auf jeden Fall mal rein. Liebe Sophie, wir haben jetzt über Red Bull gesprochen, über einen teaminternen WM-Kampf. Ist der einzige wirklich von außen, ja, reinstechende WM-Kontrahent Fernando Alonso, der wurde Vierter in Aserbaidschan, hat es nicht geschafft, Charles Leclerc zu überholen und den nächsten dritten Platz einzufahren, aber ist trotzdem nur, ich habe es gerade hier aufgerufen, 33 Punkte hinter Max Verstappen in der Fahrerwertung. Traust du Fernando Alonso zu, mit Aston Martin dieses Jahr den Schritt in Richtung WM-Kampf zu gehen?
Also 33 Punkte, ich hätte echt gedacht, dass das mehr ist. Ich habe es mir aber auch gerade in der Tat aufgerufen und war ein bisschen überrascht. Gut, aber es sind ja auch erst 4 Rennen zu fahren. Von daher kann man sich jetzt natürlich theoretisch aus dem Fenster lehnen und sagen, die Saison ist noch lang. Natürlich kann da noch alles passieren. Also fahrerisch an sich würde ich ihm das auf jeden Fall zutrauen. Ich würde auch Alonso und Verstappen wahnsinnig gerne mal beide in einem Auto oder im gleichen Auto gegeneinander fahren sehen aktuell. Ja, wäre ein krasses Generationenduell, aber würde ich in der Tat sehr gerne sehen. Also man hat ja das Gefühl, Fernando Alonso ist so ein Fahrer, der gefühlt mit dem Alter jetzt fast noch besser wird, zumindest jetzt die letzten Jahre. Das würde aber natürlich auch nicht so ewig weitergehen können, einfach von der Natur so gegeben wahrscheinlich. Deshalb wäre es natürlich für ihn gut, wenn er, falls er nochmal einen WM-Titel haben möchte, was er ganz sicher möchte, den dann so schnell wie möglich zu holen. Aktuell besteht die Chance ja dann auf jeden Fall noch, aber also Christian argumentiert ja auch immer gerne mit der Entwicklungszeit, die Aston Martin ja in der Tat gerade sehr viel hat, auch am meisten von den Top-Teams eben. Das ist jetzt noch bis Ende Juni so, wir haben jetzt Mai, also ein bisschen kann man davon noch profitieren. Danach wird man ja zumindest höchstwahrscheinlich auf Platz 2 in der WM stehen und dann wird es dann auch ein bisschen reduziert oder auch ein bisschen mehr reduziert. Sie waren ja doch relativ schlecht im vergangenen Jahr und haben da dann doch einiges an Zeit zugeteilt bekommen. Wovon man wiederum auf der anderen Seite profitieren könnte gegebenenfalls, ist, dass Red Bull eben natürlich einerseits dann wieder am wenigsten Zeit hat, weil sie dann wieder auf Platz 1 in der WM sind und natürlich die Budget-Cap-Strafe da auch noch ein bisschen nur im Hintergrund rumschwebt, wo wir immer noch nicht so genau wissen, okay, wie viel Einfluss wird das am Ende wirklich haben. Aber aktuell würde ich sagen, der Abstand ist schon zumindest auch in der Konstrukteurs-WM dann doch relativ groß. Und das spiegelt, finde ich, den Unterschied in den Autos relativ gut wider, was die Leistung aktuell noch angeht. Da müsste schon bei Red Bull viel in die Hose gehen, sage ich mal. Entweder was Zuverlässigkeit angeht oder eben, dass diese Budget-Cap-Strafe doch härter reinhaut, als ich das zumindest aktuell noch erwarte. Also fahrerisch würde ich es ihm schon zutrauen. Aber ob das Gesamtpaket Aston Martin jetzt in diesem Jahr dann doch schon soweit ist, zweifle ich gerade noch ein bisschen dran. Klar, man hat einen sehr, sehr großen Schritt gemacht, auch einen viel größeren, als man selbst erwartet hat. Aber man muss jetzt auch erstmal gucken, dass man selbst die Entwicklung auch übers Jahr weiter so vorantreiben kann. Letztes Jahr hat das sehr gut funktioniert. Ob es in diesem Jahr dann auch klappt, wird sich zeigen. Schwierig.
Plus die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Ne? Also Ferrari,
das kommt noch hinzu. Ja, die haben auch noch Sorgen nach hinten.
Genau, das ist so. Das habe ich ja auch Christian gesagt. Also da bin ich ja bei dir, Sophie, eher als bei Christian. Christian, du bist ja wesentlich optimistischer, was Aston Martin angeht. Ne? Und den Ressourcen, die sie haben, Geld spielt keine Rolle, zumindest hat man den Eindruck, aber trotzdem muss man das Budget Cap ja einhalten. Und man baut ja gerade auch eine Fabrik. Das heißt, da muss man natürlich auch schauen, dass man mit dem eigenen Budget haushält, dann doch noch. Also man kann ja nicht völlig über die Gebühr Geld ausgeben. Plus, Alonso ist ja selber ein bisschen überrascht, dass es jetzt schon so gut funktioniert, so schnell funktioniert. Man hat ja eigentlich erst nächstes Jahr mit diesem Schritt gerechnet. Sind das plus die Faktoren eben Mercedes und Ferrari, die ja auch weiterentwickeln, nicht doch so ein paar Sachen, die zumindest intern wahrscheinlich dann so ein bisschen diese Erwartungshaltung runterdrücken? Also wie schätzt du das von außen ein, was du so hörst, was du beobachtest, was dir vielleicht auch Kollegen von vor Ort sagen, wie so ein Fernando Alonso, der ja eigentlich sonst immer sehr großspurig unterwegs ist, ja jetzt schon fast demütig wirkt und sich nicht unbedingt in so einen WM-Kampf reinreden lassen möchte?
Ja, ich glaube, das ist genau das beste Indiz dafür, dass er wirklich dran glaubt, dass da was geht.
Glaubst du, dass das
ja,
dass das
absolut. Weil ich glaube, er ist da sozusagen immer ein bisschen antipolar unterwegs. Aber nur damit ich nicht missverstanden werde, ja, auch für mich ist Red Bull haushoher Favorit auf diesen WM-Titel. Aber insofern sehe ich das anders als die Mehrheit, als dass ich glaube, dass wir nicht den Fehler machen sollten, die anderen drei Teams, und damit meine ich nicht nur Aston Martin, sondern auch Mercedes und Ferrari, vorzeitig abzuschreiben. Denn, wenn wir mal überlegen, wir sind erst beim vierten von 23 Rennen. Das heißt, punktemäßig kann sich alles noch komplett auf den Kopf stellen. Ja, da ist echt noch nicht viel vom Kuchen vergeben. Und wenn wir sehen, was jetzt zum Beispiel McLaren mit einem einzigen Update für einen Sprung gemacht hat, von Melbourne auf Baku, stell dir das mal vor, so ein 3/4-Sprung bei einem der Top-Teams, dann sind die dran und können plötzlich Rennen gewinnen. Und dann schlägt vielleicht noch ein zweites Update an, das Red Bull nicht mehr bringen kann, weil sie mit dem Budget Cap irgendwo an ihre Grenzen stoßen. Gerade Aston Martin hat da ja ressourcentechnisch den größten Vorteil, zumindest bis Halbjahr, weil sie als siebter der vergangenen Konstrukteurs-WM einfach am meisten Ressourcen verbrauchen dürfen. Ich habe das mal ausgerechnet, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, irgendwie um 30-40% mehr oder noch mehr sogar, dürfen die mehr Windkanalzeit und mehr CFD-Simulationen absolvieren als Red Bull. Also das ist richtig, richtig, richtig viel. Wird sich dann natürlich in der zweiten Saisonhälfte so ein bisschen relativieren, weil dann werden sie auch Zweiter oder Dritter in der Konstrukteurs-WM sein und zur Saisonhalbzeit wird diese Handicap-Regel oder die Reihenfolge, wird die dann ja angeglichen. Also, aber ein paar Monate kann man davon noch zehren bei Aston Martin. Das heißt, das sind Updates, die jetzt entwickelt werden und dann irgendwann wahrscheinlich im Juli, August, September ans Auto kommen. Ich glaube nicht, dass es so gelaufen ist, wie viele denken. Das ist, was ich sagen möchte. Dass Red Bull natürlich ganz klarer Favorit ist und bleibt. Ja, da habe ich auch keine Bananenschalen auf den Augen. aber ich glaube schon, dass da noch was geht. Also, und bei allen. Bei Aston Martin sicher möglicherweise am meisten, denn Alonso war meiner Meinung nach auch in Baku schneller als die Ferraris. Das wurde nur ein bisschen kaschiert durch einen wahnsinnig verpatzten Freitag und ein Qualifying, das nicht so gut funktioniert hat. Aber auf den Strecken, wo es dann darum geht, Reifen zu schonen, ja, da ist der Aston Martin einfach eine ganz andere Liga als zum Beispiel der Ferrari. So, Ferrari bringt aber auch in Miami das erste Paket. Mercedes hat eins für Imola angekündigt. Also die können alle noch schön aus dem Vollen schöpfen. Red Bull wird irgendwann mal nicht mehr ganz so können, wie sie wollen. Einfach durch diese Handicap-Regel, durch die Budget-Cap-Strafe. Deswegen würde ich sehr, sehr, sehr aufpassen, denn rein von den Punkten her haben wir jetzt erst 4 Rennen gesehen. Ja? Das heißt, selbst wenn Red Bull nach 19 von 23 Rennen noch so in Führung liegt wie jetzt, einfach wenn du es dann drehst, so spät in der Saison erst, kannst du es immer noch aufholen. Deswegen, es ist noch lange nicht vorbei.
Da hat Red Bull natürlich auch gerade echt viel Glück, ne, dass Ferrari, Aston Martin und Mercedes sich jetzt gerade die Punkte auch so ein bisschen streitig machen.
Weil absolut,
wir sehen, dass Ferrari jetzt auch jetzt das erste Podium geholt hat. Letzte Woche oder letztes Rennen besser gesagt, sah das ja auch noch ganz anders aus. Und solange sich da irgendwie immer jemand anders auf die dritten, vierten, fünften Plätze schiebt, können die natürlich ganz gut davon profitieren. Und dann ist eben die Frage, wie groß der Vorsprung nachher auch schon ist, bis dann, ja, dieser Nachteil in der Entwicklung beispielsweise dann auch richtig reinhaut.
Sophie, wie schätzt du denn dieses Teamwork zwischen Lance Stroll und Fernando Alonso ein? Das waren ja ganz interessante Szenen, die wir da in Baku gesehen haben. Lance Stroll, der gesagt hat, ja, ich werde Fernando nicht attackieren, wir spielen das gleiche Spiel. Fernando, der dann gesagt hat, ja, wenn er kann, dann soll er ruhig vorbeigehen. Gleichzeitig wird ihm aber noch ein weiterer Funkspruch gesagt, ja, du managst deine Reifen aber besser, die von Lance überhitzen. Und dann gab es ja noch, das fand ich ja die viel witzigere Szene eigentlich, dass Fernando Alonso doch mal die Bremsbalancewerte geteilt hat, die er so hat, und dass man die dann an Lance weitergibt und zack ist Lance fast in die Wand gefahren. Also ob es da wirklich die Korrelation gab, das wüsste ich eigentlich gerne mal. Hat ihn da jemand nachgefragt? Weiß ich nicht. Bist du überrascht, dass es zwischen den beiden so gut funktioniert, oder bist du davon so ein Stück weit sogar ausgegangen, weil Fernando einfach im Kopf vielleicht dann doch ein bisschen jünger ist, als es Sebastian Vettel ist?
So habe ich das jetzt noch gar nicht betrachtet, ehrlicherweise. Könnte natürlich sein, sehen wir jetzt auch gerade, er spielt das Social-Media-Spiel auch hervorragend. Oder beziehungsweise sein Social-Media-Team. Ne? Ja. Also sehr amüsant anzuschauen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, auch auf seinem TikTok-Kanal. Ich bin jetzt auch keine große TikTokerin, aber das ist eigentlich ganz witzig. Also kann natürlich ein Argument sein. Ich glaube aber, dass andere Argumente da ein bisschen schwerer wiegen. Erstens, also auch wenn der Stroll Tipps gibt, das ist natürlich nett, aber auch wenn er sagt, er kann vorbeifahren, ich glaube, er weiß auch selber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Lance Stroll wirklich leistungstechnisch in der Praxis vorbeifahren kann, relativ gering ist. Und auch jetzt dieser Hinweis mit der Bremsbalance war ja, glaube ich, jetzt auch nicht so ganz uneigennützig. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer da von hinten ankam oder wen, oder ich glaube, Sainz war zwischen den beiden, irgendwie so war das. Und wenn er den hätte überholen können, hätte er natürlich Lance Stroll auch so ein bisschen als Puffer gehabt. Ich glaube schon, dass es auch nicht ganz uneigennützig war. Und natürlich ist Lance Stroll auch immer noch der Sohn des Teambesitzers für, ja, des Teams, für das er fährt. Ich glaube, dass ja Fernando Alonso nicht nur im Auto ein Fuchs ist, sondern auch darüber hinaus, was diese ganzen Teamgeschichten angeht. Also ich glaube schon, dass er das im Hinterkopf hat. Ja, möchte ihm da nichts unterstellen, aber ich glaube schon, dass er einen ganz guten Überblick hat und weiß auch, welche Fäden er da irgendwie ziehen muss. Aber ja, insgesamt funktioniert es ja in der Tat ganz gut zwischen den beiden. Ich habe auch das Gefühl, es harmoniert wirklich ein kleines bisschen besser als zwischen Lance Stroll und Sebastian Vettel. Möchte nicht sagen, dass die sich nicht gemocht haben oder so, aber die waren sich, glaube ich, noch unähnlicher als Fernando Alonso und Lance Stroll jetzt. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ich glaube, es wird halt relativ entspannt bleiben, weil wenn man sich auch die Statistik anguckt mit dem internen Teamduell, da liegt ja Fernando Alonso, ich glaube, in sämtlichen Fällen 4-0 vorne. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch so viel Potenzial für Streitigkeiten ist aktuell.
Spannend auf jeden Fall nach dem Rennen zu beobachten bei den Kollegen von Sky Deutschland, als dann Lawrence Stroll, Lance Stroll, Fernando Alonso und Flavio Briatore zusammengestanden sind. Also das war auch ein sehr besonderes Bild, was man aus Baku mitnehmen konnte. Mal schauen, wo es mit Aston Martin hingeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie diese Form weiterhalten können, wie sich dieses Entwicklungsrennen entwickelt. Denn Ferrari bringt was nach Miami, Mercedes bringt was nach Imola. Und über die beiden sprechen wir jetzt gleich mal so ein bisschen über weitere Gewinner und Verlierer aus Baku sprechen. Hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Vorher aber noch der Hinweis für euch, dass wir natürlich überall auf Social Media unterwegs sind. Sowohl Starting Grid als auch Formel1.de, da laufen wir ja auch auf dem YouTube-Kanal, also den solltet ihr definitiv mal abonnieren und da immer in die neuesten Videos reinschauen. Und wir persönlich sind ja auch unterwegs. Christian, Formel 1 in Zeit mit Christian immer voll bei Facebook, MST-ChristianN bei Twitter. Sophie ist Sophie Affelt, @SophieAffelt bei Twitter und Instagram. Bei Instagram auch, oder?
Neuerdings. Um es uns leichter zu machen.
Jetzt muss ich selber noch mal überlegen, ob das alles noch so ist oder nicht. Und ich bin @Kevin_Scheuren bei Twitter und bei Instagram. Also wenn ihr möchtet, folgt uns dort gerne, diskutiert auch da mit uns. Unsere Starting Grid Gruppen, Starting Grid F1 Fans bei Facebook und Starting Grid Fans bei Telegram sind natürlich auch für euch geöffnet. Und ja, Kanalmitgliedschaft bei Formel1.de. Auch das eine Empfehlung wert, 3,99. Da haben wir auch schon sehr bald, Chris, die haben wieder den nächsten Kanalmitglieder-Stammtisch. Ich weiß nur gar nicht, ob wir darüber schon sprechen dürfen. Dürfen wir darüber schon sprechen? Oder?
Ja, das ist schon seit ein paar Wochen fixiert. Ich glaube am 10., oder?
Ich muss jetzt selber nochmal nachgucken. Jetzt gucke ich gerade aufs Handy, liebe.
Ja, habt ihr mal gesagt, Menschen. Ich kann mich daran erinnern.
Genau. Aber es ist der 10., jetzt muss ich selbst
im 11. Sagen. Donnerstag,
der 11. Nee, 10.
10. Ah, 10. Ich habe mich vertan. Ja, okay. 10. Genau. 19 Uhr. Mittwoch. Nächsten Mittwoch schon wieder. Leute, seid da dabei. Diskutiert mit vielen Formel-1-Fans. Das macht sehr viel Spaß. Und mit einem Stargast. Dürfen wir den denn schon verraten, Christian?
Ja, dürfen wir auch. Also Bär Zehnder kommt da und auf den freue ich mich ganz besonders. Kevin, du hast ihn ja bei einem Interview schon mal erlebt.
Ich glaub, ja,
in Ungarn. Ja, natürlich war es Ungarn. Ja, und hast ihn da auch als grandiosen Geschichtenerzähler erlebt. Ja. Also das ist, Bär Zehnder mag jetzt nicht der prominenteste Gast sein, den wir jemals in unserem Mitgliederstammtisch hatten, aber ich bin mir sicher, es wird der Abend, der die interessantesten Geschichten preisgibt. Weil Bär ist halt auch nicht verlegen drum, die zu erzählen.
Seid also da auf jeden Fall dabei und bleibt jetzt dran. Hier bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Sophie Affelt, Christian Immervoll von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch zurück zur Nachlese des großen Preises von Aserbaidschan. Ein paar Gewinner, ein paar Verlierer. Bei den Gewinnern muss man tatsächlich Christian Charles Leclerc nennen. Der ist Dritter geworden, ist jetzt bei 19 Pole Positions in der Formel 1. Wir waren beide überrascht, dass es nur 5 Siege bislang sind. Davon zwar immerhin 4 von der Pole, aber naja, es hätten schon viel, viel mehr sein müssen eigentlich. Er hat sich aber, finde ich, nichts vorzuwerfen an diesem Wochenende. Witzigerweise würde ich nämlich ihn als Gewinner nennen und Ferrari gleichzeitig als Verlierer. Der Reifenverschleiß, den kriegen sie nicht unter Kontrolle, Probleme bei Sainz. Und jetzt auch noch dieses Tohuwabohu in der Führungsetage mit dem Abschied von Loro Mekkis, wo nicht so ganz klar ist, wann geht er jetzt, wann geht er nicht. Fred Vasseur wollte sich nicht so wirklich in die Karten schauen lassen am Wochenende. So diese Diskrepanz bei Ferrari des Gewinnens und Verlierens ist in Baku irgendwie so ganz, ganz isoliert sehr heftig gewesen, finde ich. Wie ist so dein Eindruck?
Ja, kann man so sehen. Du weißt, ich widerspreche dir ja von Natur aus gern.
Ja.
aber da bin ich tatsächlich so ziemlich deiner Meinung. Also gerade auch, was Leclerc als Gewinner des Wochenendes angeht, denn er hat, finde ich, wirklich eine absolut herausragende Leistung gebracht. Wir haben heute Morgen in unserer Notenkonferenz auch schon drüber gesprochen. Kevin, er war eigentlich das ganze Wochenende immer konstant irgendwas zwischen 5 und 8 Zehnteln schneller als Carlos Sainz. Und das ist nun auch kein Nasenbohrer. Ja? Also in einer sehr, sehr hohen internen Messlatte hat der Sainz nochmal deutlich geschlagen. Baku ist natürlich, das wissen wir, eine von Leclercs absoluten Lieblingsstrecken oder von den Strecken, wo er einfach über sich hinauswachsen kann. Es gibt ein paar so Strecken, als die alten Österreicher, die uns zuhören, werden sich an Gerhard Berger in Hockenheim erinnern. Das ist irgendwie einmal im Jahr in Hockenheim ist Gerhard Berger völlig ausgerastet und über sich hinausgewachsen. Und für Leclerc scheint Baku irgendwie so ein Ding zu sein. Aber fahrerisch absolut grandios gemacht. Er war einfach machtlos gegen die Bullen im Rennen. Ich glaube, da hatten sie sich ein bisschen mehr erhofft, insbesondere nach dem Sprint-Shootout. Denn da ist ja Leclerc auf Pole gefahren und Red Bull hatte tatsächlich ein bisschen zu kämpfen mit hohen Reifentemperaturen. Da hatte man bei Red Bull am Samstagmittag schon ein bisschen Angst, dass das im Hinblick auf Sprint und Grand Prix, ne, muss man echt nur überlegen,
ne? Ja.
Dass die da vielleicht auf die Distanz zum ersten Mal ein Problem kriegen. Es war dann aber nicht so. Die Bedenken haben sich in Luft aufgelöst und Ferrari war dann doch im Renntrim deutlich, deutlich langsamer. Deswegen, finde ich, hast eine sehr treffende Analyse dahingelegt.
Doch, da freue ich mich doch immer, wenn du das sagst, Christian, bin ich ganz ehrlich. Ja. Sophie, gleichzeitig bei Mercedes irgendwie auch so ein bisschen zwiegespaltene Stimmung. Ich würde tatsächlich Lewis Hamilton auch als Gewinner sehen an diesem Wochenende. George Russell hatte sehr mit sich zu kämpfen. Du hast dieses Duell gegen Max Verstappen schon angesprochen am Samstag im Sprint, wo es dann noch diesen sehr uneinsichtigen Wortwechsel gab im Parc Fermé. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, das war direkt im Parc Fermé, also dass da jetzt nicht irgendwie die große Einsicht kommt oder dass da irgendjemand zugibt, ja Mensch, da habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben, das ist klar. Aber wenn man gerade jetzt auch die Leistungsfähigkeit von Mercedes so sieht, auch in den letzten Wochen, wo man immer so überrascht war, so im Rennen, so boah, das geht ja doch eigentlich ganz gut, hat Russell meiner Meinung nach an diesem Wochenende nicht genug rausgeholt aus dem Auto und Hamilton hat es ja gerade so geschafft, dass man sagen kann, es war jetzt kein absolutes Desaster für Mercedes. Also auch da wieder Gewinner und Verlierer in einem Team.
Ja, also ich glaube, rein fahrerisch würde ich Lewis Hamilton auch schon als tendenziell Gewinner bezeichnen. Ich glaube aber nicht, dass er sich selbst so sieht, weil ich glaube, dass das ganze Team nicht wirklich zufrieden war mit der Leistung an diesem Wochenende. Ja, auch verständlich. Ich meine, in Australien haben sie noch ein Podium geholt und jetzt waren sie ja Platz 6 und 8. Also das klingt jetzt natürlich nicht wirklich glanzvoll. Ja, ich erinnere mich, ich glaube, James Allison hat beim F1 Nation Podcast am vergangenen Montag gesagt, dass das Auto auch eher besser auf Front-Limited-Strecken ist, wie es beispielsweise auch Melbourne tendenziell war. Ich weiß gar nicht, ob es für Front-Limited gibt, es da jetzt auch eine genaue deutsche Übersetzung. Ich hoffe, weiß jeder, wie es gemeint ist. Baku ist auf jeden Fall eher Real-Limited, wie Bahrain ja auch. Von daher war er da auch schon so ein bisschen kritisch, ob man ja da in Baku jetzt so die allerbeste Performance hinzimmern kann. Ich fand es so ganz interessant zu sehen, dass man sich teamintern gar nicht so wirklich einig war, wo jetzt eigentlich das Problem lag, ob es jetzt eher die Kurven waren oder eher die Geraden. Ich glaube, Toto Wolff hat am Freitag gesagt, dass sie eher an den Kurven als auf den Geraden verloren haben. Einer der Fahrer, ich weiß nicht mehr wer von beiden, meinte, glaube ich, das Problem war eher auf den Geraden. Also ja, ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass das Setup an sich nicht so ganz ideal war, vielleicht auch der wenigen Testzeit geschuldet. Ich glaube, letztes Jahr an den Sprints kamen sie damit eigentlich immer ganz, ganz gut klar. Mit dem wenig Training. Aber gut, jetzt lief es halt vielleicht nicht ganz so ideal. Man hat jetzt eben auch kein großes Update irgendwie gebracht. Ich glaube, da liegt der Fokus dann doch auch schon voll auf Imola. Und ja, wenn du jetzt auch auf die Frage die Fahrer abgezielt hast in deiner Frage, hat es eben schon angedeutet, also Lewis Hamilton hat, glaube ich, im Rahmen seiner Möglichkeiten das geleistet, was er leisten konnte. Hatte ja auch Pech mit diesem Safety Car, weil er ja auch, ich glaube, in Runde 10 war er drin. Der Safety Car kam ja in Runde 11 oder 12, war da also gerade erst drin und hat dann, glaube ich, 5 Positionen verloren. Ist auf jeden Fall auf Platz 10 zurückgefallen, auch hinter George Russell, und dem er sich dann ja aber recht schnell auch wieder vorbeigekämpft hat.
Und wie, ne? Dieses Überholmanöver war schon, also da dieses Kreuzen direkt danach, das war schon direkt mal ein Zeichen, hier George, komm gar nicht auf die Idee, hier mal zu kontern.
Ja, also ich glaube, also Lewis Hamilton hat es dann einfach geschafft, in diesem Wochenende in den Sessions gut zu sein, in denen es halt die meisten oder das meiste zu gewinnen gab, nämlich am Freitag im Qualifying und dementsprechend auch im Sonntag dann im Rennen, während George Russell halt, abgesehen jetzt von diesem Zwischenfall Max Verstappen, eher am Samstag gut war, hauptsächlich eben auch in diesem Sprint-Shootout, aber da gab es dann eben verhältnismäßig ein bisschen weniger zu holen, und generell hat man dann auch gesehen, dass beide Mercedes sich eben ein bisschen schwer getan haben aufgrund des mangelnden Topspeeds und dann eben auch so in DRS-Zügen festhing, wie es ja ganz, ganz vielen Fahrern an diesem Wochenende ging. Das war jetzt ja nicht nur Mercedes spezifisch, deshalb war dann am Ende irgendwie dann auch nicht mehr drin. Aber ja, Lewis Hamilton, gute Leistung, George Russell, ja, sehr durchschnittlich insgesamt. Punkt für die schnellste Rennrunde hat er am Ende ja noch geholt. Das ja, hat vielleicht so ein bisschen noch wieder gut gemacht. Aber ansonsten ging bei dem im Rennen ja echt nicht mehr so wirklich viel, muss man sagen. Obwohl er ja gut gestartet ist, hat er 2 Positionen gut gemacht. Aber ja, dann den Restart ja echt komplett vermasselt, muss man sagen. Und ja, aber auf jeden Fall nicht so zufriedenstellend. Aber eben das ganze Wochenende fürs Team nicht so wirklich gut gelaufen. Ich glaube, da hofft man ein bisschen, dass es in Miami dann wieder besser aussieht.
Ein Team, ja, das, haben wir, ja, haben wir kurz Zeit für ein Späßchen.
Mach es.
Du kannst die Zeit hinten dran hängen. und zwar habe ich mir jetzt gerade einen Spaß erlaubt, weil Sophie gerade über Rear Limited und Front Limited gesprochen hat. Ja, also vereinfacht gesagt, um es für die, die nicht ganz solche Freaks sind, wie wir das sind, zu übersetzen, bedeutet Rear Limited zum Beispiel eine Strecke wie Bahrain, wo dir eher der Hintern weggeht beim Auto, und Front Limited ist eher eine Strecke, wo du eher eine Tendenz zum Übersteuern hast. Aber ich habe das jetzt mal bei ChatGPT eingegeben, eine Rear, also erklär mir, was eine Rear Limited Rennstrecke ist. Und da steht, eine Rear Limited Rennstrecke ist eine Strecke, bei der die Traktion des Hecks des Fahrzeugs eine begrenzende Rolle spielt. Dies bedeutet, dass die Kurven auf der Strecke so gestaltet sind, dass das Beschleunigen aus ihnen heraus schwierig ist und dass es leicht ist, das Heck des Fahrzeugs zu übersteuern, was zu einem Verlust der Kontrolle und möglicherweise einem Unfall führen kann. Das ist der erste Absatz von 3. Interessant dann auch noch Beispiele für Rennstrecken, die als Rear Limited gelten, sind zum Beispiel Spa-Francorchamps. Das sehe ich jetzt weniger, um ehrlich zu sein. Das ist eher eine neutrale Rennstrecke. Und dann noch, um auf einer Rear Limited Strecke erfolgreich zu sein, müssen die Fahrer ein hohes Maß an fahrerischem Können und Feingefühl für das Fahrzeug haben, um das Heck des Autos zu kontrollieren und auf der Strecke zu halten. Also schon schräg, was so eine AI inzwischen kann, oder?
Das ist machen wir unsere ganzen treffiger Podcast-Folgen nur noch mit ChatGPT.
Ja, stimmt.
Fragen vorher ein, dann müssen wir sie noch vorlesen. Fertig.
Ey, bring unseren Guru Sascha Riefe nicht auf Ideen, ja? Also der hat schon alles eingeleitet für die Übernahme von KI hier im Podcast. Manchen wird sicher gefallen, wenn das so wäre. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, wenn das eintritt. Wie komme ich denn? Eigentlich ist das jetzt eine super Überleitung, also zu fahrerisch guten Fahrern, um zum größten Verlierer des Wochenendes zu kommen, nämlich Nyck de Vries. Denn der, Christian, hat jetzt nicht gerade Werbung gemacht in Baku für sich. Schwieriges Wochenende für ihn, schwieriger Saisonstart für ihn. Gleichzeitig haben wir auch da wieder einen Gewinner im Team, nämlich Yuki Tsunoda, der vielleicht gar nicht mal so viel besser fährt, aber erstens die Ergebnisse einfährt und zweitens neben Nyck de Vries gerade ziemlich brillieren kann, weil es de Vries einfach nicht hinbekommt, ja, das zu zeigen, was er selber auch bei Netflix zum Beispiel, bei Drive to Survive, großspurig angekündigt hat, nämlich das Team zu übernehmen und zu zeigen, dass er die Nummer 1 sein kann. Also sagen wir mal so, wenn du ja mit dem Alpha Tauri zweimal crasht, davon halt auf jeden Fall einmal ganz, ganz unnötig im Rennen, dann ist das kein gutes Zeugnis für dich an diesem Wochenende.
Ja, de Vries hat ja sehr viele Vorschusslorbeeren erhalten, als er letztes Jahr in Monza bei seinem Debüt im Williams direkt in die Punkte gefahren ist. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass er da ein bisschen Rennglück hatte, ja, und das Ergebnis ihm vielleicht ein bisschen geschmeichelt hat. Ich habe im Winter mal mit Gerd Berger gesprochen und der hat gesagt, ich habe mich eigentlich nur bei einem von den Jungen irgendwie geirrt, was ihr Potenzial angeht, und das ist De Vries, weil den hat er eigentlich für einen absoluten Überflieger aller Verstappen gehalten, aber der hat es dann irgendwie nicht so gebracht, meinte er. Ich dachte dann schon, wenn De Vries jetzt zu AlphaTauri kommt, vielleicht hatte Gerd Berger doch recht gehabt, und mit ein bisschen Verspätung zündet er den Turbo noch, aber irgendwie kommt er nicht so richtig aus den Startlöchern und das ist auch deswegen bitter. Max Surer hat so beschrieben, nach Baku, er hat gesagt, er sagt zwar, er ist kein Anfänger, aber er fährt wie ein Anfänger. Das ist natürlich ein hartes Urteil.
Schon hart.
Aber letztendlich hat er damit nicht ganz so Unrecht. Also De Vries hat sehr viel Erfahrung. Klar, er ist nicht viele Formel-1-Rennen gefahren, aber er hat sehr, sehr viel Erfahrung. Und irgendwie kriegt das nicht auf die Kette, denn so ähnlich wie wir immer gesagt haben, naja, Mick Schumacher hat vergangenes Jahr mit Kevin Magnussen jetzt nicht die höchste Messlatte gehabt, zeigt halt der Vergleich vergangenes Jahr zwischen Yuki Tsunoda und Pierre Gasly, dass Tsunoda jetzt auch nicht unbedingt der neue Verstappen ist, ja, um es mal diplomatisch zu formulieren. Den muss er schlagen, wenn er eine ganz große Karriere haben will. Also ich fürchte, Nick De Vries aktuell schon unter den Erwartungen geblieben. Und bitter ist halt, dass nicht nur das Tempo aktuell so ein bisschen fehlt, sondern dass ihm auch Fehler passieren und eine ganze Reihe davon. Baku, Freitag Qualifying weggeschmissen, Sonntag Rennen weggeschmissen, dazwischen auch ein-, zweimal kleinere Sachen drin gehabt. Klar, Baku ist eine unglaublich undankbare Strecke, gerade für Rookies, noch dazu mit diesem Sprintformat. Das muss man ihm schon zugestehen, auch Logan Sargeant ist ja ein ähnlicher Fehler passiert. Also ein bisschen Rookie-Bonus, alles gut, wird Zeit brauchen, um sich da noch zu entwickeln. Aber ich hatte mir erhofft, dass es schneller geht, sage ich ganz ehrlich. Die Frage ist, wie viel Zeit kriegt er von AlphaTauri? Also ich glaube schon, dass er innerhalb dieses Jahres noch so ein bisschen das drehen muss gegen Tsunoda, ansonsten könnte es eng werden. Denn er ist ja keiner aus der Red Bull eigenen Kaderschmiede, sondern er wurde aus dem Mercedes-Kader hinzugeholt. Und Red Bull hat ja auch eigene Junioren, die eigentlich in diesem Team fahren sollten. Deswegen glaube ich schon, dass ein bisschen Druck auf De Vries ist.
Ja, zumal diese Junioren eigentlich gerade ganz gut performen. Ja, also Liam Lawson in Japan in der Formel 2 macht Iwasa eine gute Figur. Dennis Hauger hatte jetzt auch einen Fehler drin in Baku, den er vielleicht verhindern sollte. Also ist auf jeden Fall spannend zu beobachten und auch, wie sich Tsunoda weiterentwickelt, weil ich finde, der macht gerade einen ganz guten Schritt auch Richtung Teamleader und möchte natürlich auch seinen Standpunkt klar machen, dass er der nächste Fahrer nach Sergio Perez im Red Bull sein soll, wenn das mit Perez irgendwann mal enden sollte. Ein Gewinner oder ein Gewinnerteam, muss man auch sagen, Sophie, ist McLaren an diesem Wochenende, finde ich. Die haben ein Update gebracht, das funktioniert hat grundsätzlich. Lando Norris war nicht ganz zufrieden mit der Qualifikation, hätte sich gerne auf P4 gesehen, das hat er nicht ganz geschafft. Und im Rennen, da fehlt es halt doch noch ein bisschen. Also Update hin oder her, irgendwo ist da noch was zu holen für McLaren und trotzdem sehr positiv. Norris, gutes Ergebnis und Punkte. Und zweitens auch Oscar Piastri, der ja mit starken Magenproblemen zu kämpfen hatte, kaum was gegessen hat und trotzdem durchgezogen hat, der gar nicht so weit weg war von Lando Norris. Und das ist ein ganz, ganz tolles Zeichen, glaube ich, auch für McLaren, dass man da immer wieder Bestätigung bekommt, dass man das Richtige gemacht hat. Erstens diesen harten Kampf mit Alpine da einzugehen und zweitens sich von Ricciardo zu trennen und Piastri das Cockpit zu geben. Und ich finde es auch ganz schön, die beiden zu beobachten, wie sie miteinander kommunizieren. Also auch diese kleinen Social-Media-Clips, die McLaren macht. Das hat viel von Augenhöhe, aber von sehr reifer Augenhöhe. Mir gefällt das zwischen den beiden sehr gut.
Ja, bislang gefällt mir das auch sehr gut. Ich würde mich halt freuen, wenn das Auto auch weiter Schritte in die richtige Richtung macht, damit wir sie eben dann auch mal ja, mehr um Punkte kämpfen sehen. Weil ich glaube schon auch, dass mit der Zeit in dieser Saison Oscar Piastri sich dann noch ein bisschen weiter rantasten wird an Lando Norris. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde auch, dass er in diesem Wochenende einen sehr ordentlichen Job gemacht hat, trotz seiner, ich glaube, es war eine Lebensmittelvergiftung, oder? Eigentlich komisch, weil Lando Norris hatte das vor ein paar Monaten ja, meine ich, auch schon. Also irgendwie liegt das in diesem Team. Ich hoffe jedenfalls, dass er sich da bis Miami dann wieder voll auskurieren kann, weil er sah echt ganz schön fertig aus, gerade so am Samstag, fand ich. Ja, schade auf jeden Fall, dass er sich dann ganz knapp nicht mit einem Punkt ja, belohnen konnte. Elfter ist er ja am Ende geworden und er war zwar, ich glaube, bis zum Sprint oder abgesehen vom Sprint immer hinter Lando Norris an diesem Wochenende, aber jetzt auch nie so weit weg, dass man das nicht irgendwie mit der mangelnden Erfahrung irgendwie rechtfertigen könnte. Und er hat auch wieder mit Abstand den besten Job von den Rookies gemacht, jetzt wo Christian auch eben schon angesprochen hat, dass Baku natürlich mit diesem neuen Format überhaupt keine leichte Aufgabe ist als Rennen für die Rookies. Da hat er wirklich wieder gezeigt, dass er sich da relativ schnell reinarbeiten kann, auch von jeder Session irgendwie ja sich steigern kann von Session zu Session.
Das ist ein fieses Wort.
Von daher fand ich das stark und spricht, glaube ich, auch für sein Talent. Und generell, glaube ich, kann man da sehr zufrieden sein mit dem Wochenende. Lando Norris hat gesagt, das Ziel war jetzt, am Sonntag eigentlich die Position zu halten. Platz 7 ist er ja im Qualifying angefahren, glaube ich, also da auch gestartet. Ist jetzt nicht ganz gelungen mit Platz 9, aber ich glaube, das war schon so ungefähr das, was man erwarten konnte. Und mehr ging dann eben auch nicht. Die Updates haben vermutlich funktioniert und war auch ein bisschen effizienter, das Auto. Aber auf der Geraden hat dann einfach eben doch noch zu viel gefehlt. Jetzt auch gerade mit der verkürzten DRS-Zone etc. Deshalb war das insgesamt, glaube ich, schon ganz gut. Und ich hoffe, dass es auch wirklich mit den Updates zu tun hatte. Oscar Piastri war sich da ja noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt einfach auch daran lag, dass der Asphalt neu war und die Strecke einfach ganz gut zum Auto gepasst hat. Aber Best of the Rest an sich auf jeden Fall ein sehr starkes Ergebnis. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie da so schnell hinkommen, aber lag vielleicht auch daran, dass da andere ein bisschen geschwächelt haben an diesem Wochenende, die diesen Platz eigentlich einnehmen wollen.
Können wir jetzt einfach alle mal festlegen, was wir als Best of the Rest einstufen, Sophie?
Ja, okay, stimmt. Das war von mir, Bild war eigentlich mehr Best of the Rest.
Also machen wir jetzt
unsere Tipps auf hinter Red Bull festlegen.
Alles hinter Red Bull. Okay, aber Best of the Rest sind sie auf jeden Fall. Das ist schon mal, genau. Schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja, davon ist Alfa Romeo weit entfernt, Christian. Nur wieder bei Verlierern leider. Letzte Woche haben wir sie schon ein bisschen angezählt, dass sie in die Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und ich sag mal so, Baku hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass sie mehr Bedeutung gefunden haben. Ja, Bottas letzter geworden mit einem ganz chaotischen Wochenende. Hatte natürlich ein bisschen Pech durch diesen Startzusammenprall Albon, Piastri, Bottas. Vielleicht hat er da einen Schaden genommen, vielleicht auch nicht. Musste oft an die Box. Joe ist ausgeschieden wegen Überhitzung oder einem anderen technischen Defekt. Das weiß man nicht so genau. Ja, und der Reifenverschleiß war einfach immens. Das hat ja unser Datenexperte Kevin Herrmann rausgearbeitet für uns mit den Daten von Pacetech. Also, man fährt halt mit, ja, aber der Hit ist es nicht, was Alfa Romeo da in Baku gezeigt hat.
Ja, leider. Irgendwie geht es nicht so richtig voran bei Alfa. Die haben da echt ein Thema. Valtteri Bottas für mich auch, um ehrlich zu sein, eine Enttäuschung. Er hat natürlich ein bisschen Pech gehabt, weil er ist im Sprint auf dem Softreifen gefahren. Man hat da die beiden Autos gesplittet, weil man einfach was probieren wollte im Hinblick auf Sonntag schon ein bisschen. Das ist übrigens noch ein Aspekt, den haben wir bei der Sprintkritik gar nicht so richtig beleuchtet, dass die Teams, die schon gewusst haben, es wird ohnehin nicht für die Top 8 reichen, die haben einfach getestet sozusagen. Also das ist natürlich auch was finde ich den Sport so ein bisschen entwertet. So auch Alfa Romeo. Und von daher hat Bottas natürlich ein bisschen die Umstände gegen sich gehabt, aber er tut sich gegen Joe einfach wahnsinnig schwer und das soll gar nicht die sportliche Leistung des Chinesen entwerten. Aber von einem Valtteri Bottas, der sehr lang wirklich auch Lewis Hamilton immer wieder mal die Stirn geboten hat bei Mercedes, hätte ich mir eigentlich mehr erwartet. Und wir haben da auch again heute Morgen schon drüber gesprochen, Kevin, um es auch den Zuhörern hier nochmal zu erzählen. Mein Bauchgefühl ist aktuell so ein bisschen, dass einfach bei Bottas nach dem Abschied von Mercedes, da hat er irgendwie noch ein bisschen Energie gehabt. Bei Alfa im ersten Jahr, da hat er auch besser ausgesehen, nach meinem subjektiven Empfinden. Aber jetzt irgendwie hat man das Gefühl, er fährt halt noch mit. Nimmt vielleicht noch ein bisschen Geld mit, nimmt vielleicht noch ein bisschen Bekanntheit mit für seine Projekte. Er ist da ja sehr umtriebig mit seinem Gin, Kaffee, weiß ich nicht, was er alles macht. Er hat schon glorreichere Zeiten erlebt. Und Alfa Romeo, muss man dazu sagen, die sportliche Saison aktuell steht da, glaube ich, auch nicht im Vordergrund, sondern das wichtigste Projekt, das findet hinter den Kulissen statt. Das ist Andreas Seidel, der ja nicht immer an der Rennstrecke ist, sondern der im Hintergrund einfach schon das große Jahr 2026 für den werkseitigen Einstieg von Audi vorbereitet. Ich glaube, da laufen einfach alle Planungen hin. 2023, das ist einfach so ein bisschen ein verlorenes Jahr, weil man auch zwischen zwei Stühlen steht. Auf der einen Seite hat man noch dieses Titelsponsoring-Abkommen mit Alfa Romeo, auf der anderen Seite ist man schon teilweise von Audi übernommen. Also ich glaube, das ist einfach ein Jahr des Umbruchs oder ein verlorenes Jahr im Endeffekt einfach. Ich glaube, 24 könnte dann so richtig die neue Ära beginnen. 25 sollte dann sportlich auch schon besser werden und 26, wenn es nach Audi geht, sehr viel besser.
Bei Valtteri Bottas gilt das Motto All Gin, No Win an diesen Wochen. Sophie, ein letztes Verliererteam muss man, glaube ich, noch ansprechen, tatsächlich Alpine. Erstens haben sie natürlich Attraktivität verloren, dadurch, dass sie jetzt in Blau antreten und nicht in Rosa. Ich denke, das ist völlig klar.
Wichtiger Punkt, ja.
Uns. Und kaum ist das so, fahren sie auch schlechter. Ja. Jetzt hat natürlich Pierre Gasly Pech gehabt mit dem Motorplatzer, hat dann aber auch einen dummen Fehler gemacht in der Qualifikation. Also das darf ihm so eigentlich nicht passieren, nachdem das Team da wirklich so hart gearbeitet hat, diesen Motor wieder hinzurichten und herzurichten, muss man sagen. Hingerichtet hat das Auto dann selber danach. Ja, und Esteban Ocon, der ja die Park-Fermé-Regeln brechen musste in der Nacht von Freitag auf Samstag und dementsprechend Samstag und Sonntag von der Boxengasse ausgestartet ist, der es am Sonntag ja doch noch sehr, sehr solide gemacht hat, dann noch einen kleinen Schreckmoment hatte mit den Fotografen bei der Einfahrt in die Boxengasse in der letzten Runde. Ja, also ich finde halt schon, wenn man sich nochmal daran erinnert, mit welchen markigen Sprüchen Alpine in die Saison gegangen ist, dass sie diesem Anspruch auch wirklich sehr weit hinterherhinken und also vor allem Gasly an diesem Wochenende keine gute Figur gemacht hat und ja, wie ich finde, das Auto einfach nichts hergibt von dem, was man sich gewünscht hat.
Ja, das ist so das, was ich eben am Ende meines McLaren-Monologs angedeutet hatte, dass für mich Alpine eigentlich das Team ist, was ja eigentlich auf dem Best of the Rest platzt, ja, sich zumindest ja, also den Anspruch darauf hat, da zu landen einfach. Und ich glaube, ich habe es auch letzte Woche gesagt, Asaf Nauer hat ja auch angekündigt, ja, jetzt mit den Updates, die nächsten 2-3 Rennen, da wollen wir die Lücke nach vorne schließen. Und da muss man wirklich sagen, bei so einem Wochenende wie jetzt, wenn sowas nochmal kommt, dann wird das extrem schwer. Also ehrlicherweise viel schlechter kann es jetzt die nächsten Wochen eigentlich nicht laufen. Da bin ich ein bisschen optimistisch. Aber ja, das war einfach überhaupt nichts. Also du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Es war halt auch einfach sehr, sehr unglücklich, dass wirklich beide Fahrer im freien Training sehr wenig Zeit auf der Strecke hatten. Gasly ja eben aufgrund dieses Ausfalls. Und ich glaube auch, Ocon war relativ lange in der Box. Ich weiß nicht, wie lange genau. Aber da hatten sie auf jeden Fall super wenig Zeit irgendwie, um da eine gute Abstimmung fürs Auto zu finden. Und die ist ja auch ein bisschen in die Hose gegangen, muss man ja auch sagen dann. Und Esteban Ocon hat das ja auch gesagt. Dementsprechend waren sie auch weder Q3 noch SQ3-Kandidaten dann in dieser Woche. Und das ist ja eigentlich schon deren Anspruch im Normalfall. Ja, ich finde auch, dass man Esteban Ocon jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen kann. Die Strategie fand ich an sich war auch die richtige. Da hat man einfach Pech gehabt, dass da am Ende weder eine rote Flagge noch ein Safety Car kam, sonst hätte es ja noch ganz gut ausgehen können. So hat man jetzt nur Logan Sargeant quasi über die Strategie überholen können, meine ich. Das hat am Ende dann jetzt auch nicht mehr so viel gebracht mit Platz 15. Ja, aber an sich war es einfach wirklich ein komplettes Wochenende zum Vergessen und ich hoffe, dass man da jetzt relativ schnell analysiert kriegt, was da schiefgelaufen ist, damit man es in Miami dann besser machen kann, weil viel Zeit bleibt da ja auch zugegebenermaßen nicht wirklich.
Ja, jemand, der auch auf ein besseres Wochenende in Miami hofft, ist Nico Hülkenberg im Haas. Das nutzen wir zur Überleitung in eine kurze Pause, denn gleich werden wir vorausschauen auf den großen Preis von Miami. Rund ums Hard Rock Stadium wird gefahren. Es gibt echtes Wasser und das ist kein Flutwasser, was mir da liegt, sondern eine echte Marina, die man dorthin gebaut hat. Also großes Spektakel in Miami. Bleibt dran, wir erzählen euch ein bisschen was darüber. Nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. In Miami wird gefahren. Das war ja so ein bisschen am Wackeln, obwohl es eigentlich nie am Wackeln war, also so wirklich am Wackeln war, wegen der starken Regenfälle und der Überflutung in Miami und rund um Miami, war auch die Strecke rund ums Hard Rock Stadium ein bisschen davon betroffen, stand vor 2 Wochen noch ziemlich unter Wasser, aber in Miami, das haben wir uns von unserem Kollegen Mario Fritsche sagen lassen, da arbeitet man schnell und gut, was diese Wassermassen in Anführungsstrichen angeht, denn es ist noch nicht zu vergleichen mit der Hurricane-Saison, die im Laufe des Jahres ansteht. Alles ist gut, alles wird gerade fertig gemacht dort an der Strecke. Eine Strecke, die letztes Jahr für sehr viel Ärger auch gesorgt hat, teilweise bei den Fahrern. Also man hat Veränderungen haben wollen. Es ist eben nicht wirklich eben. Ja, vor 14, 15 geht es leicht bergauf. Da gibt es dann aber auch dieses Kurvengeschlängel, was ein bisschen uneinsichtig ist, was ein bisschen schwierig ist zu durchfahren, wo es sehr eng wurde, wo man so ein paar Veränderungen sich gewünscht hat. Mal sehen, wie es dann in diesem Jahr wird. Christian, wie ist dein Vorfreudenlevel auf diesen großen Preis von Miami?
Es geht so, wenn ich ganz ehrlich sein soll, denn für mich, ihr wisst ja, ich bin so ein alter weißer Mann und dementsprechend konservativ auch meine Werte, was die Formel 1 betrifft. Das heißt, ich fahre lieber in Suzuka als auf einer Rennstrecke, wo irgendwelche Millionärsjachten auf Plastikfolien stehen, die uns suggerieren soll, dass dort mehr Wasser ist.
Aber das tun sie nicht mehr. Christian, ja, ab jetzt echtes Wasser. Jetzt ist alles echt.
Aber trotzdem ist Miami keine klassische, richtige Rennstrecke. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Baku auch nicht stimmt, point taken. Aber Miami war schon sehr inszeniert und künstlich. Hat auch irgendwie Dinge, die es speziell machen, finde ich, wie zum Beispiel diese ganz enge Ecke, wobei ich gar nicht sicher bin, ob sie die nicht ein bisschen entschärfen wollten. Weißt du das zufällig, Kevin? Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf.
Ja, die wollten sie entschärfen. Das habe ich ja gerade auch versucht irgendwie zu sagen. Dann bin ich auf Formel1.de gegangen und wollte den Streckenplan aufrufen, finde den jetzt gerade nicht. Aber es gab ja diese Situation, so diese kleine Unterführung, die es da gab, die zu eng war für viele Fahrer, wo es nicht so sicher war, durchzufahren. Die wollte man ein bisschen gerade ziehen.
Ist aber eigentlich schade, weil das war halt irgendwie special zumindest.
War es, ja. Genau, das war witzigerweise die einzige Bandenecke, die sich Red Bull gesichert hat. Und da sind ja, glaube ich, auch 2 angeschlagen zwischendurch.
So, ansonsten, was das Sportliche betrifft, habe ich irgendwie das Gefühl, das wird nicht so viel anders werden als Baku. Die Streckencharakteristik ist jetzt nicht so, dass du sagst, es geht in eine völlig andere Richtung. Es wird nicht die ganz, ganz dicken Updates geben. Also Ferrari hat ja was angekündigt, das heißt, da könnte es ein bisschen nach vorn gehen. Aber ja, Miami, also auf Vegas freue ich mich mehr, Kevin, irgendwie.
Ja, gut.
Erstens, weil wir da sind. Nein, aber auch, weil Vegas wird halt wirklich special, glaube ich. Das ist so ein bisschen wie Singapur. Das ist wirklich in der Stadt. Miami ist ja auch kein echter Stadtgruppe.
Nee,
ja. Das ist auf dem Parkplatz vor dem Stadion, wenn man es jetzt ein bisschen abfällig sagt. Rundherum ist Autobahn, aber nicht mitten in der Downtown oder so, wie es in Singapur zum Beispiel der Fall ist. Also ja, ich finde Miami gar nicht so geil, wie viele das finden.
Also ich glaube, das ist knapp 20 Kilometer außerhalb von Miami, Miami Gardens, wo das Ganze stattfindet. Also die Kurven, das Kurvengeschlängel ist die Kurvenpassage 13, 14, 15, 16. Wenn ich das jetzt richtig hier sehe auf dem Plan. Das ist das, was so ein bisschen verändert werden sollte, ein bisschen neu gemacht werden sollte, um das, ein bisschen attraktiver zu machen für die Fahrer, da auch mehr Gas zu geben und weniger Angst zu haben, anzuschlagen. So viel, das ist ja tatsächlich auch ein interessanter Punkt. Ja, jetzt haben wir, wenn wir auf den aktuellen Kalender gucken, wo wir jetzt bislang überall gefahren sind, mit Australien einen Stadtkurs gehabt, so kann man, glaube ich, sagen. Dann Saudi-Arabien, ja, ist durchaus eher eine richtige Rennstrecke. Und dann jetzt Baku, wieder einen Stadtkurs gehabt und jetzt direkt wieder einen Stadtkurs in Miami. Und ich habe mir gestern die Indycar angeguckt in Alabama und fand das total geil, die auf einer richtigen Rennstrecke zu sehen. Wenn ich so drüber nachdenke, wären es mir jetzt echt zu viele Stadtkurse mittlerweile.
Ja, bin ich ganz bei dir. Ist natürlich auch so ein bisschen doof, dass die sich jetzt alle am Anfang sehr, sehr häufen.
Ja, genau.
Nachher verteilt sich das ein bisschen besser. Jetzt haben wir ja Monaco Ende des Monats noch. Und dann kommt nachher noch Singapur. Gut, Kanada haben wir auch noch. Aber ansonsten ist ja, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Aber, oder ich vergesse jetzt was. Las Vegas ist natürlich gut, aber das ist dann ja, dauert ja alles noch
aber
ein bisschen.
Aber Las Vegas, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich freue mich auch riesig da zu sein. Dieses ganze Spektakel wird der natürlich Wahnsinn. Aber ich glaube, Las Vegas muss man, außer es geht wirklich noch um was zu dem Zeitpunkt, komplett isoliert betrachten. Weil ich glaube, das wird einfach eine brutale Sinnesüberflutung, die hast du ja so gar nicht. Entschuldigung, wenn ich jetzt natürlich wieder das mit der Flut reinbringe, ja. Aber die hast du so nicht in Miami. Ja, also in Miami hast du halt dieses Stadion, diesen Parkplatz und wie Christian schon sagt, letztes Jahr die Plastikmarina, die sie aufgebaut haben. Jetzt schütten sie halt ein bisschen Wasser rein und stellen da Schiffe drauf. Ja, wow. Also das ist ja trotzdem kein Flair, der da aufkommt, ja?
Nee, und es ist eben so inflationär. Ich finde es ja mal echt ganz geil. Also ich mag Baku an sich als Strecke auch echt sehr, sehr gern. Ja. Ich mag auch Monaco eigentlich gerne, weil es eben gerade im Qualifying doch was sehr, sehr Besonderes ist, wenn du eben weißt, die Wände sind so nah und irgendwie ist da ja doch immer ein bisschen Nervenkitzel bei. Aber ja, irgendwie fehlt das schon so ein bisschen der Charakter manchmal, kann man glaube ich schon so sagen. Also da bin ich dann auch eher Fan von den traditionelleren Rennstrecken. Aber wenn man jetzt so manche Pläne hört der Formel 1, dann glaube ich nicht, dass das so wirklich viel oder in eine andere Richtung gehen wird, wenn man hört, okay, Madrid möchte einen Grand Prix und übernimmt den vielleicht von Barcelona. Ich weiß jetzt nicht, was in Madrid noch so für Rennstrecken sind oder ob das auch ein Stadtkurs werden würde. Da wäre es wieder ein neuer, falls das überhaupt passiert. Aber sagen wir es jetzt mal so, London wäre auch ein Stadtkurs, was ja alles überhaupt nicht bestätigt ist. Aber ich glaube schon, dass die Tendenz eben in die Richtung geht, auch die Formel 1 eben in die Städte zu holen. Also da quasi so ein ähnliches Prinzip zu haben wie bei der Formel E. Ob es jetzt der Rennaction so gut tut, das weiß ich jetzt nicht. Gibt es ja auch solche und solche Fälle. Miami war jetzt, finde ich, nicht so ein gutes Beispiel letztes Jahr, aber vielleicht wird es ja dieses Jahr besser auch mit der Reasphaltierung oder Neuasphaltierung. Ja, müssen wir abwarten, aber ich bin an sich ganz bei dir. Mal Stadtkurs finde ich völlig okay und finde es auch gut, wenn da Abwechslung reinkommt, aber das ist halt gerade schon wirklich sehr, sehr viel.
Nico Hülkenberg möchte in Miami wieder die große Schaufel aufpacken, Sophie. Also, was erwartest du für ein Wochenende und glaubst du, dass vor allem im Mittelfeld wieder so ein bisschen Durchmischung kommt? Wir hatten ja auch nicht diesen wirklichen DRS-Effekt in Baku, was natürlich einerseits daran lag, dass die Flügel eben sehr flach waren. Dann war die DRS-Zone recht kurz, also zumindest die entscheidendere DRS-Zone, nämlich die an Start und Ziel, die war ja 100 Meter kürzer. Dass dieser Effekt in Miami wieder größer werden könnte, weil auch die Heckflügel wieder größer werden, die mitgebracht werden?
Also rein theoretisch, physikalisch klingt das auf jeden Fall logisch. Wir haben ja auch, glaube ich, wieder drei DRS-Zonen, ist ja auch relativ viel. Ich habe jetzt aber nur im Kopf, dass es halt letztes Jahr eben nicht so viele Überholmanöver gab und letztes Jahr werden sie ja ungefähr dieselben Flügeleinstellungen gefahren sein, denke ich mal. Gut, abgesehen davon, dass die Autos jetzt generell ein bisschen mehr Abtrieb haben, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es unglaublich viel sich ändern wird, weil es eben generell, das wurde ja auch in der Pressekonferenz nach dem Rennen noch thematisiert, generell einfach aktuell sehr schwer ist zu überholen und zu folgen in diesem Jahr. Also vielleicht hilft es mit drei DRS-Zonen, aber so ganz optimistisch bin ich da ehrlicherweise noch nicht, dass wir da mehr Überholmanöver sehen, auch wenn mit dem neuen Asphalt das ja auch dazu beitragen soll, dass man eben auch mehrere Linien irgendwie hat, auf denen man fahren kann und es dann ein bisschen mehr Action gibt, aber so ganz optimistisch bin ich da noch nicht. Ob es jetzt mehr Durchmischung im Mittelfeld gibt an sich, kann ich es mir schon vorstellen, dass beispielsweise Haas eben ein bisschen weiter vorne ist. Nico Hülkenberg freut sich ja schon auf Miami, ist ja sein erstes Mal da, weil du es, ja, du hast gerade angesprochen, weil er eben, ja, auch denkt, dass die Strecke dem Auto so ein bisschen mehr liegt. Muss man auch gucken, was dann die anderen wieder machen. Christian hat es vorhin schon gesagt, die Strecke ist an sich schon, ja, ähnlich, kann man sagen, von der Charakteristik her zu Baku. Natürlich schon ein paar Unterschiede, gerade was so die Kurven angeht. In Miami sind ja viele eher langgezogene Kurven und keine 90-Grad-Kurven wie in Baku. Aber generell sind da bestimmt wieder die Autos auch im Vorteil, die eben wieder guten Topspeed haben, unter anderem. Und das war ja in Baku eben auch der Fall. Also so die ganz großen Überraschungen erwarte ich da ehrlicherweise nicht. Ich glaube wieder, dass Mittelfeld ja, Haas und Alpha Tauri vielleicht in Form von Yuki Tsunoda zumindest und McLaren da vielleicht ganz gut miteinander kämpfen können. Auf Williams bin ich auch gespannt, weil ich finde, die haben in Baku vielleicht so ein bisschen was liegen lassen. Da haben sie sich, glaube ich, vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr erhofft. Ja, und dann sehe ich Alfa Romeo ehrlicherweise beispielsweise auch wieder hinten. Also ich glaube schon, dass die Hackordnung einigermaßen ähnlich sein wird, aber du weißt es letztendlich im Mittelfeld auch nie so richtig, muss man auch dazu sagen. Da kann man sich eigentlich fast nur in die Nesseln setzen, wenn man da irgendwelche ganz genauen Tipps abgibt.
Ja, vorne ist es wahrscheinlich einfacher, Christian. Red Bull der klare Favorit, oder?
Ja, schon. Alles andere würde mich überraschen. Ich kann mir vorstellen, dass bei Ferrari mit dem Update, wie gesagt, ein bisschen was vorangeht, aber dass das ausreicht, um Red Bull tatsächlich auf die Renndistanz gefährlich zu werden, halte ich für eher unwahrscheinlich. Was wir nicht ganz vorhersagen können, ist einfach diese streckenspezifischen Verschiebungen. Aston Martin wieder ein bisschen besser unterwegs oder kriegen sie es nicht so gut auf die Reihe? In Baku waren sie ja eigentlich stark, haben aber den Start ins Rennwochenende irgendwie verschlafen und dann ist ja durch die Park Fermé-Regel kannst nicht mehr viel korrigieren. Das wird übrigens nicht nur Aston Martin freuen, dass das jetzt kein Sprint-Wochenende ist, sondern auch Carlos Sainz zum Beispiel, der ja auch in Baku komplett auf dem falschen Fuß erwischt wurde und dann das ganze Wochenende damit zu kämpfen hatte. Also jetzt wieder ein normaleres Wochenende, wo man dann auch, wenn das erste freie Training nicht ganz so toll läuft, noch ein zweites und ein drittes freies Training hat und ein bisschen nachkorrigieren kann.
Ein Rennwochenende, das in Deutschland zu späteren Zeiten als üblich stattfindet, logischerweise wegen der Zeitverschiebung, das erste freie Training und zu unserer Zeit am Freitag um 19.30 Uhr, das zweite freie Training um 23 Uhr, dann das dritte freie Training um 18.30 Uhr und das Qualifying um 22 Uhr und das Rennen um 21.30 Uhr deutscher Zeit und dementsprechend auch die Livestreams bei Formel1.de auf dem YouTube-Kanal mit Christian und mir sehr, sehr spät am kommenden Wochenende, aber entweder bleibt ihr einfach wach oder schaut es euch dann am nächsten Morgen im Real Life an. So oder so werden wir euch da auch auf dem Laufenden halten, was die Action in Miami angeht. Und wir tippen natürlich auch hier, wie immer. Und wie es sich gehört, wollen wir erstmal den Gewinnern gratulieren in unseren beiden Kick-Tipp-Gruppen. In unserer Gruppe 1 hat Chris Dyer die Führung übernommen, hat 37 Plätze gut gemacht mit 132 Punkten. Starkes Ergebnis für Chris Dyer an diesem Wochenende. Und in der Starting Grid Gruppe 2 haben wir Crazy Scuderia, der 70 Plätze gut gemacht hat, auch mit 132 Punkten. Führende in der Starting Grid Gruppe 2 sind Chiss mit 425 Punkten, Asmodeus 42, 423 Punkte, punktgleich mit Jacques 13, 423 Punkte. Und in der Starting Grid Gruppe 1 da führt, muss ich nochmal eben kurz aufrufen, da bleibt ihr bitte einfach kurz dran. Chris Dyer, wie gesagt, mit 419 Punkten. Dann Scuferia auf Platz 2, der hat 4 Plätze gut gemacht. Julius 418 Punkte und Eisfeuer auf Platz 3 mit 416 Punkten. Übrigens, Kevin Herrmann ist mittlerweile auf Platz 8 vorgerückt. Also der ist auch ganz gut dabei. Ich habe das Qualifying vergessen zu tippen, habe aber auch nicht.
Ich habe den Samstag Punkte vergessen gemacht. Zu tippen.
Also ist wirklich
sehr vorbildlich sind wir.
Aber wir tippen ja auch hier in unserem Podcast und da habe ich natürlich auch die Auswertung gemacht vom letzten Wochenende. Sophie und ich haben einen Punkt bekommen für Baku und die MST-Redaktion in Person von Ruben 1,5. Also MST wow. Gewinnt. Sophie führt aber aktuell mit 12 Punkten vor der MST-Redaktion mit 11 Punkten und ich bin mit 9 Punkten aktuell noch Dritte. Aber das ändert sich an diesem Wochenende. Mit meinen Tipps werde ich jetzt den Weg nach vorne antreten, Freunde. In diesem Tippspiel auch. Aber bevor ich meine Tipps nenne, Sophie, bist du dran. Die ersten drei, die Pole Position, Best of the Rest und wer wird Letzter?
Okay, ich bin ja auch eher für langweilige Tipps bekannt. Das werde ich jetzt einfach so beibehalten, weil, wie man gehört hat, läuft es ja aktuell ganz gut, zumindest bei uns intern. Pole Position sage ich Max Verstappen. Der holt auch den Sieg vor Sergio Perez und mal wieder Fernando Alonso. Best of the Rest wird dementsprechend Aston Martin. Und Letzter sage ich Logan Sargeant, weil der bei seinem Heimrennen dem Druck nicht standhalten wird.
Der kommt, glaube ich, sogar aus Florida, ne?
Fort Lauderdale. Ja, Fort Lauderdale. Ich habe mal geguckt bei Google Maps, spaßeshalber, 45 Minuten mit dem Auto.
Oh ja. Miami. Kommt bestimmt die Familie dann mit vorbei. Jo. Übrigens sieht der ultra-amerikanisch aus, finde ich, ne?
Ja.
Also das ist wirklich, den siehst du an, dass er Ami ist. Christian, hier sieht man jetzt nicht, also doch, na, Österreicher weiß nicht, sieht man nur einen Österreicher. Ich wollte jetzt nicht so ein Stereotyp bedienen, aber jetzt ist es schon zu spät. Christian, tipp einfach, komm.
Also ich glaube, Leclerc fährt auf die Pole. Verstappen gewinnt vor Leclerc. Perez hat ein miserables Wochenende und deswegen wird Alonso Dritter. Und Letzter wird, wer wird denn Letzter? Bottas.
Das ist schon ein sehr realistischer Tipp. Also der Letzte. Ich sage ein bisschen was anderes, weil ich glaube, es ist auch ganz schön, einfach nicht, dass wir alle das Gleiche tippen. Ich sage, die Pole Position holt sich Sergio Perez. Ich glaube aber auch, dass er nicht ins Ziel kommt am Sonntag. Verstappen gewinnt vor Leclerc und Lewis Hamilton. Best of the Rest ist dementsprechend Ferrari, weil Leclerc Zweiter wird. Und Letzter wird Nico Hülkenberg. Trotz großer Schaufel kein gutes Ergebnis für Haas und Hülki auf dem letzten Platz. Eure Tipps könnt ihr gerne natürlich auch in die Kommentare unter unsere Social-Media-Seiten schicken oder eben in der Kicktipp-Gruppe tippen. Und ja, ihr könnt auch den Podcast gerne bewerten, dort, wo ihr ihn bewerten könnt, bei iTunes. Da kann ich mal ganz kurz schauen, ganz live, ob da was Neues reingekommen ist an Bewertungen. Also wenn ihr wollt, gerne auch eine Rezension schreiben, die lesen wir sehr, sehr gerne hier im Podcast vor. Oder eben einfach ein paar Sterne vergeben, bis zu 5 könnt ihr machen, bei Spotify übrigens auch. Und es ist nichts Neues dazugekommen, aber wenn mal was Neues dazukommt, werde ich es hier vorlesen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Sophie, dass du heute mitgemacht hast. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ja, wir haben es heute ein bisschen mit den Worten, aber wir schneiden ja nicht immer authentisch. Von daher, mir auch. Vielen Dank.
Dieser Podcast ist 100% live on tape. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Christian, dir auch vielen Dank, dass du mitgemacht hast, trotz Allergieschock.
Bitte gerne.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit den beiden heute darüber zu sprechen. Wir werden nächste Woche hier wieder drüber reden. Jeden Montag neues Starting Grid, der beste Formel-1-Podcast in Deutschland. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.